We will make great again.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Make Schlager Great Again. Auch heute wieder bin ich nicht alleine. An meiner Seite ist der bezaubernde Herr Vogel. Hallo, schönen guten Abend, Herr Vogel. Hi, wie geht's Ihnen heute?
Guten Abend, Herr Kaiser. Vielen, vielen Dank für die entzückende Begrüßung. Das bin ich gar nicht von Ihnen gewöhnt. Was ist denn los mit Ihnen?
Ja, manchmal bin ich gut drauf. Herr Vogel, wir haben heute eine Premiere. Wir sind zusammen, waren wir lang nicht mehr, ne? Dass wir zusammen
am Ort sind. Ich finde es auch nicht schön, so wirklich. Also, Sie in das Gesicht zu sehen, es gibt schönere Sachen, sag ich mal vorsichtig.
Aus diesem Grund dachte ich, wir wollen unsere traute Zweisamkeit heute mal ein bisschen unterbrechen und wollen unseren zweiten Interviewgast begrüßen. Es ist ein Künstler, der wirklich in den letzten Monaten für viel Furore gesorgt hat. Auch wenn er vielleicht nicht so ganz so bekannt ist, die Lieder, die er mit seiner Band zusammen macht, erzielen wirklich ein super tolles Echo bei den Fans. Wir begrüßen heute Patrick von Lebendig. Hallo Patrick, ich hoffe, du hörst uns.
Ich höre euch sehr gut. Moin, moin. Tagchen, ihr Lieben.
Moin. Das Moin finde ich mal sehr sympathisch. Sehr schön.
Patrick, du sagst Moin, aber du kommst gar nicht aus Norddeutschland. Ne? Du kommst, glaube ich, aus Gießen oder ihr kommt aus Gießen, ne?
Genau, genau. Ich habe in Hamburg gewohnt und das hat sich irgendwie so eingebürgert bei mir, dass egal zu welcher Uhrzeit passt dieses Moin, Moin besser als in Gießen oder Hessen. Das ist ja eher Eigude. zum Beispiel. Und irgendwie hat sich das Moin Moin so eingebürgert und das finde ich irgendwie schön.
Genau. Ganz weg von Musik, Patrick. Ich habe 10 Jahre in Kiel gewohnt und ich habe dieses Moin lieben gelernt, weil egal wann, morgens, abends, mittags, nachts, man sagt einfach Moin.
Ja, ich finde das geil.
Ja, und das ist einfach nett. Es ist so ein bisschen anders als guten Tag oder so. Es ist so ein bisschen kumpelhafter, sag ich mal vorsichtig. Und ich bin auch so ein Moin-Fan, selbst als Rheinländer.
Sehr schön. Ja, ich finde, es lockert einfach direkt so das Gespräch, beziehungsweise wenn man sich irgendwie gegenübersteht und sagt gleich Moin, dann ist das irgendwie so gleich, das schwimmt so hin und her und das finde ich cool.
Moin ist ein Eisbrecher, absolut. Ja. Ich hoffe, jetzt ist das Eis auch gebrochen.
Ja, ich freue mich sehr auf das, was jetzt kommt. Ich bin positiv aufgeregt und das ist das Schöne.
Das kann es doch sein, wir werden nicht grillen.
Nein, Patrick, du bist unser zweiter Interviewgast. Wir hatten ja vor wenigen Wochen die bezaubernde Sarah Schiffer. Und wenn man Sarah im Interview hatte, kann es ja eigentlich nicht besser werden. Dachten wir, vielleicht wird es heute besser, ich weiß es nicht. Das erste Mal aufgefallen bist du mir tatsächlich auf Instagram. Ihr habt da einen Account, ihr, die Band Lebendig, und habt da schon gesehen, dass ihr da auf Instagram ein sehr großes Echo erzielt, also viele Likes, viele Kommentare. Vielleicht magst du uns erstmal erzählen, bevor wir mal ein bisschen auch in die Historie von der Band gehen, was machst du eigentlich? Was ist eigentlich die Band Lebendig?
Ja, das versuche ich so kurz wie möglich zu halten, damit ich ja, wir haben ja noch ein paar Themen, denke ich, heute. Deswegen, nein, ich versuche es trotzdem so kurz wie möglich zu halten. Wir machen Musik, deutsche Popmusik, deutsche Popschlagermusik seit 2015 und war eine spontane Idee, Musik zu machen mit unbekannten Leuten, die ich irgendwie aus dem Nachbarort noch nicht kannte, witzigerweise. Und da ist Lebendig in dem Fall eigentlich erstmal geboren, ein kleines Akustikprojekt, deutsche Musik zu machen, um mal zu schauen, was so passiert, vielleicht mal ein Cover einzustreuen, eigene Songs irgendwann mal zu schreiben. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen älter als 4 Jahre und können schon sagen, es ist schon viel passiert in dieser Zeit. Aber gerne können wir darüber jetzt gleich ganz viel reden.
Was heißt denn, was mich interessieren würde, was heißt denn Jungs aus dem Nachbarort, die du nicht kanntest? Wie kann ich mir das vorstellen? Du möchtest Musik machen, du hast den Wunsch, Musik zu machen, du bist musikalisch, klar, aber dann machst du ja wahrscheinlich nicht einfach eine Anzeige in der Zeitung, ich suche drei Jungs, die mit mir Musik machen, oder?
Nee, so war es natürlich nicht. Und zwar...
Ja, so hört es mich an.
Ja, genau, das sage ich was dazu, ist kein Problem. Und zwar war es so, dass eigentlich mein Leben nur aus Fußball bestand. So der klassische Städter, der irgendwie immer noch auf dem Sportplatz hängt die ganze Woche.
Worauf kommen wir zurück?
Ja, gerne. Und es war, also ich habe eigentlich nur Fußball gespielt. Das war so eigentlich mein Leben. Und umso älter man wurde, desto mehr fängt man an, Sachen zu hinterfragen und einfach die Zeit vielleicht auch mal manchmal zu sehen. Dann, ich habe Familie, ich habe Frau und Kind. Und dann war natürlich auch so langsam für mich in dem Moment die Situation ist so langsam gekommen, zu sagen, hey, ich glaube, ich trete ein bisschen kürzer. Die Verletzungsgefahr wird natürlich auch, ich bin jetzt erst 32, aber trotzdem wird die Verletzungsgefahr ja immer höher. Und aus dem Grund war dann echt meine Schnapsidee, ich habe echt Bock auf Mucke, ich will Musik machen. Ich habe gerne gesungen, so, das war auf jeden Fall schon immer mein Hobby, aber jetzt nicht in der Form, dass ich davor große Projekte oder sowas gemacht habe, sondern eigentlich nur für mich so ein bisschen. Und dann war so die Idee, ich habe eigentlich Lust auf Musik. Und beim Fußballverein war einer tätig, der so ein kleines Dorffest immer geplant hat. Und der sagte dann, hier, wir haben hier ein kleines Dorffest und ich habe gehört, du singst auch immer mal, hättest du nicht Bock, dort aufzutreten? Und das war so sehr witzig, weil er gar nicht wusste, dass ich Lust habe auf Musik, vielleicht auch eine Band oder so. Und sagte ihm dann, naja, ich habe aber halt keine Band und so mit dem Instrumental, so keine Ahnung, das wirkt ja doch irgendwie blöd. Und daraufhin sagte er mir, ja, hier im Ort wohnt jemand, der ist Gitarrist. Und dann dachte ich mir, okay, Gott, der ist wahrscheinlich 50 plus. Das passt dann irgendwie ja auch nicht so ganz. Aber also jetzt nicht, dass ich was gegen ältere Menschen habe. Aber
danke dafür.
Das war wichtig, um die Kurve zu kriegen. Nein, das war dann, dadurch ist der Kontakt entstanden zu Christian, zu meinem Gitarristen. Wir sind auch jetzt Best Buddies in dieser kurzen Zeit dann auch geworden und wir haben uns getroffen. Ich habe ihm von diesem Projekt erzählt, hier, wir sollen da auftreten, ich würde gerne deutsche Musik machen, hast du Lust? Dann haben wir überlegt, was wir so nehmen. Zu der Zeit war das Tim Bensko, Kurz die Welt retten und sowas, in die Richtung so ein bisschen Sportfreunde Stiller haben wir uns bedient und haben dann geschaut, dass wir ein paar Songs zusammenkriegen. Und
also ihr habt Songs genommen, also ich habe jetzt keine eigenen Songs geschrieben.
Nee, in der überhaupt nicht.
Zeit. Ihr habt dann einfach was genommen.
Genau.
Ja, okay.
Kürze der Zeit war, wir hatten, glaube ich, 4 Wochen Zeit bis zu diesem Fest. Und da war es so klar, okay, eine Dreiviertelstunde, wenn wir vielleicht auftreten, vielleicht noch eine halbe Stunde, Hauptsache wir kriegen irgendwas zusammen. Und Christian sagte dann hier, wollen wir das so akustisch lassen zu zweit oder er kennt noch einen Bassisten und einen Schlagzeuger. Und ich als überhaupt keine Ahnung von der Branche Musiker dachte mir so, ja, pff, klingt erstmal schön, hol die doch mal dazu. Und man muss sagen, mit diesem Tage oder wo wir die erste Probe zusammen hatten, war in dem Moment lebendig geboren. Also den Namen habe ich mir auch in dem Moment auch ausgesucht. Also es war die Frage, heißt das Ding einfach Patrick Keil oder Paddy Keil? Oder halt kriegt das Ding einen Namen, wo ich ja als Sänger eh schon im Vordergrund stehe. Aber ich finde so einen Bandnamen einfach schön, weil die Zugehörigkeit für jeden einfach ein bisschen gleichberechtigter wirkt in dem Moment zumindest. Mhm. Und da war lebendig geboren. Lebendig, warum lebendig? Aus dem einfachen Grund, ein Adjektiv gesucht, was mich irgendwie erstmal darstellt. Und ich behaupte mal, ich bin sowas von lebendig. Ja,
du bist lebendig.
Ich bin sehr lebendig und das natürlich versuche ich auf der Bühne auch immer rüberzubringen. Und die Jungs habe ich damit anstecken können und damit war das Projekt sozusagen geboren. Und dann ging das alles relativ schnell, dass jemand da war, der uns gehört hat vom Stadtfest Gießen. Das ist hier doch ein relativ großes Fest hier bei uns. Wo der dann irgendwie sagte, hey, ich habe eine Bühne für euch, ihr könnt Freitagabend den Opener spielen, 2 Stunden. Und ich dachte mir so, okay, jetzt haben wir ein Problem, weil wir haben auch keine Songs. Waren gerade so dabei zu überlegen, ob wir bald mal dann mal so 1-2 Songs anfangen zu schreiben und so. Aber wir haben es natürlich gemacht und das war der Türöffner für uns. Und großer Zeitungsbericht, lebendig, neue Band. Und immer mit dem Fokus, dass wir akustische Musik gemacht haben, mit dem Fokus auch natürlich einige Cover dabei. Viele unbekannte Cover mit reingenommen von Gregor Meile, Sachen, die man zu der Zeit noch gar nicht kannte. Und dann halt immer mehr auch angefangen, unsere eigenen Songs einzustreuen, die dann über meinen Schwager zum Beispiel, Norm Keil, der ist Songwriter, immer so ein bisschen auch bedient und Songs von ihm mit reingenommen, ein bisschen umarrangiert. Und so, dass das jetzt so ist, dass wir sagen können, nach 4 Jahren, wir spielen eigentlich größtenteils nur noch unsere eigenen Songs und machen das wie alle Künstler, streuen immer mal ein Cover ein, wo man dann sagt, hey, cool, das kenne ich oder sowas, ja. Das in der etwas kleinen Fassung, wie es überhaupt dazu kam, dass es lebendig geboren ist, ja.
Das ist ganz witzig, wegen dieses Namens lebendig. Ist ja wirklich ein Adjektiv, ist ja relativ selten bei Bandnamen, so ein Adjektiv. Und ich hatte sofort die Assoziation zu unheilig.
Okay.
Und Herr Kaiser kam dann mit der Idee oder beziehungsweise mit dem, hey, wir können ein Interview machen mit Lebendig und dann dachte ich, okay, jetzt kommt irgendwas Orchestrales und jetzt kommt irgendwas geboren, um zu leben. irgendwie sowas in die Richtung, weil irgendwie allein dieses Adjektiv hat mich da in die Richtung gebracht. Und da habe ich mir natürlich in Vorbereitung die Musik mal angehört und Ich hoffe, ich sage da nichts Böses. Also es ist ja eher ein Kompliment. Es hat mich teilweise bei einigen Titeln so ein bisschen, ich sage es ja immer so, Revolverheld zum Beispiel. Ist das eine Richtung, die für euch, wenn ich das so sagen würde, in Ordnung ist?
Ja, absolut. Also das ist ja das Schöne, dass wir in dieser deutschen Popmusik ja ganz, ganz viele Richtungen einschlagen. Ich glaube, das hört man in den Songs auch. Du hast den einen oder anderen Song dabei, mit Sicherheit, der ein bisschen Revolverheld-Charakter bekommt. Du hast den einen oder anderen Song dabei, der schon auch Richtung, jetzt nicht klassisch Vanessa Mai und Helene Fischer ist oder sowas, das jetzt nicht, aber trotzdem schon so, wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht so ein klassischer Radiosong, der jetzt nicht nur bei HR3 oder sonst wo läuft, sondern bei SWR4 vielleicht auch einen Platz kriegen könnte. So, ja. Mhm. Und das war für uns jetzt für so das erste große Album, was jetzt dieses Jahr auch rauskam, uns auch wichtig, so eine Mischung einfach mal zu finden, gar nicht kaputt zu denken, das Ganze, weil man fängt ja an, du könntest ja jeden Tag, wenn du einen Song irgendwie produzierst, den komplett löschen und wieder neu aufnehmen und er wäre jedes Mal anders.
Ja.
Und das fand ich jetzt sehr spannend, den Prozess, aber auch echt mit einer gewissen Leichtigkeit auch dran zu gehen und sagen, hey, wir machen einfach. Und dann ist immer schön, wenn man hört, wir haben, glaube ich, SWR4 hatte mal so einen schönen Beitrag geschrieben über uns, wo es irgendwie so eine Mischung wäre aus Revolverheld und Münchner Freiheit. Warum der
tatsächlich,
Bezug,
okay.
Jetzt der Bezug zur Münchner Freiheit, okay, dann dachte ich mir so, aber die moderne Münchner Freiheit, irgendwas stand da, das fand ich auch sehr spannend, wie manchmal Songs kategorisiert werden. So, ja. Aber ist, ich finde, ist auf jeden Fall ein Kompliment von dir.
Aber das ging ja dann irgendwie alles, ich muss jetzt mal auf deine Erzählung so ein bisschen zurückgehen, es ging ja dann alles sehr schnell von, du erzählst, ihr wurdet gefragt, ob ihr da vielleicht irgendwie mal ein paar Songs machen wollt, mal ein bisschen auftreten wollt. Was war das denn dann Gefühl für dich, so überhaupt so eine Frage zu bekommen? Ich meine, du machst für dich irgendwie den oder du triffst für dich den Entschluss, hey, Musik ist etwas, was ich machen will. Das ist ja auch erstmal ein Entschluss, den man für sich treffen muss. Und dann ging das ja alles irgendwie relativ schnell, so in so ein relativer Selbstläufer. Wie fühlt man sich denn in so einer Situation dann eigentlich?
Ja, im Nachhinein ist es halt einfach nur crazy. Klar, in dem Moment ist das so.
Total, oder?
Ja, komplett. In dem Moment, wo du gefragt wirst, hast du Lust, mal auf so einer Bühne zu stehen, hatte ich eher Schissi in der Hose. Ja.
Glaube so, ich.
Dass man erstmal so dachte, okay, was wird das so? Was passiert da? Aber die Lust war halt unglaublich groß. Ich weiß noch, oh Gott, da gibt es echt noch Videos. Furchtbar, ja. Wie wir da alle saßen. Wir haben alle so einen Hocker gehabt, so einen Barhocker. Und dann lebendig. Also, das war alles andere als lebendig in dem Moment. Weil man ja doch erstmal geschaut hat, was da überhaupt passiert. Aber ich kann das manchmal nicht erklären, auch heute kann ich das manchmal noch nicht so erklären, warum das so ist, dass wir es schaffen, so eine schöne Begeisterung und auch eine nachhaltige Begeisterung hinzubekommen. Das ist echt manchmal crazy. Ich kann das echt oft selbst nicht erklären. Aber in dem Moment, wenn du gesagt bekommst, die Bühne könnt ihr mal nutzen, macht das ruhig mal, Bezug hier zur Heimat und dann passt das Dorffest, da kommen 300 Leute. Das war schon sehr, sehr, sehr cool. Und dann, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Der Stadtfest Gießen-Gig zu der Zeit damals war für uns, es waren knapp 1000 Leute, die dann vor der Bühne waren. Ein unglaubliches Gefühl. Und da habe ich dann schon gemerkt, ja, das hat auf jeden Fall, auch wenn es der zweite Auftritt war, aber irgendwie hat es eine Stahlkraft. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht und was das so wird. Und seitdem hat sich ja in dem Fall auch viel getan, auch musikalisch, vom akustischen Cajon, ja, jetzt zu einem Schlagzeug mit Sampler, mit fettem Bass, mit verschiedenen Gitarrensounds. Also ist natürlich auch sehr, sehr viel, ich sage vielleicht auch kommerzielle Musik dann auch ein bisschen entstanden. Aber das ist echt schön, jetzt auch nach so einer kurzen Zeit zurückzublicken und zu sagen, hey, diese ganzen Schritte, die man dann gemacht hat oder auch danach, Gigs, die wir gespielt haben, ich weiß noch, da spielst du natürlich auch mal Gigs, irgendwie an einem Samstagnachmittag in Frankfurt auf dem Museumsuferfest bei 36 Grad und da stehen 10 Leute, du weißt nicht welche, also du schwitzt einfach nur bis zum geht nicht mehr, also diese Gigs, die dann dich trotzdem glücklich machen, weil du halt eine super Plattform bekommst, ja, und ja, das ist echt so ein Projekt oder auch so ein Verlauf, der sich einfach nicht so reinstoppen lässt, weil ich natürlich auch einen unglaublichen Antrieb so auch mitbringe und auch reinhaue. Ja. Also die Jungs, du brauchst ja das immer einen.
Raus, ja.
Ja, man ist ja so, du brauchst immer so einen, der wirklich auch das Ganze nach vorne drückt und pusht. Die anderen müssen mitziehen, das ist klar.
Ja.
Aber das Projekt hat mich einfach so angefixt in dem Moment, dass ich gemerkt habe, ey, das hat so das hat irgendwas. Ich weiß nicht was, aber es hat was. Und jetzt heißt es reinkloppen und halt Erfahrung sammeln und schauen, was passiert.
Ich werde jetzt mal deutsch. Ich werde jetzt mal ganz deutsch. Wir Deutschen brauchen ja Schubladen. Und das ist eben schon angedeutet, dass eine Zeitschrift gesagt hat, Zeitschrift sagtest du, eine Mischung zwischen Revolverheld und Münchner Freiheit war das, ne? Genau. Denkt ihr in solchen Kategorien? Also denkt ihr, oh Gott, auf gar keinen Fall Schlager oder ist mir egal oder hey, Hauptsache den Leuten gefällt's?
Also erstmal muss es uns ja gefallen, dass wir irgendwie dahinter stehen, was wir machen. Ich glaube, das ist die Grundlage für alles.
Aber habt ihr irgendwie, dass ihr denkt, oh Gott, wir müssen dafür sorgen, dass das ja nicht unter dem Claim Schlager läuft? Also
überhaupt nicht. Der Witz ist für uns war, ich bin jetzt kein klassischer Volksmusik-Musiker oder sowas. Ja, deswegen war ja immer klar, dass du eher so eine diese Kategorie Pop schon bedienst. Man hat eher zu der Zeit, wo wir dann damit begonnen haben, gab es ja so Max Giesinger, Johannes Oerding ist so ein bisschen aus dem Boden gekommen, der war auf einmal da und dann Vincent Weiss und so weiter, die ja sehr moderne Popmusik gemacht haben, wo aber immer so die Frage war, das ist jetzt sehr, auch teils sehr elektronisch, will man das eigentlich, weil es wird auch ein bisschen unechter auf der Bühne, so, das war eigentlich für mich persönlich eher so Sache, nee, das brauche ich gar nicht. Ich habe aber die Kategorie Schlager ja auch irgendwie gar nicht immer so gesehen, weil ich das immer schwierig finde, Musik in eine Kategorie zu packen. Aber ich muss sagen, jetzt vor ein paar Wochen, wo wir bei Ben Zucker Support gespielt haben, seitdem sage ich definitiv, Schlagerpop ist genau das, was wir machen. Und es wird auch das sein, was in den nächsten Wochen, Monaten, wenn wir jetzt demnächst auch die eine oder andere Single rausbringen, diese Nische sozusagen bedient, weil das im Endeffekt genau das ist, was wir machen.
Ist es denn so, Schlagerpop, sagst du gerade, ist es denn, weil ihr die Möglichkeit hattet, bei Ben Zucker zu spielen, dass du gesagt hast, okay, der will uns haben, können wir gleich darüber reden, wie das dazu gekommen ist, aber der will uns haben, deswegen, das ist etwas, das habe ich gar nicht gesehen, also Schlagerpop wäre schon was, oder hättest du vorher auch gesagt, ja, Schlagerpop ist eine Richtung, in die können wir gehen. Ich meine, ihr profitiert ja jetzt ein Stück weit natürlich davon, also Ben Zucker ist ein großer Name im deutschen Schlagerpop, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Das heißt, wenn man bei Ben Zucker spielt, dann hat das natürlich schon automatisch ein gewisses Renommee irgendwo. Ist das dann so der ausschlaggebende Grund, dass man sagt, hey, wir sind jetzt bei Ben Zucker und dann ist das auch eigentlich genau, also wenn er uns haben will, dann ist das auch genau das, was wir machen wollen? Oder hätte es jetzt auch irgendein anderer sein können? Wie schätzt du das ein?
Also ich schätze das einfach so ein, dass das eher so ein Aha-Effekt war. Gar nicht, also ich bin mir auch sicher, dass wir definitiv ohne Probleme bei Oerding oder sonst wo Support spielen könnten. Und das wäre ja dann wieder, also es ist für mich ja trotzdem alles in einer gewissen Form, auch Schlagerpop, das eine ein bisschen elektronischer, das andere ein bisschen moderner, das andere ein bisschen klassischer.
Darf ich da kurz mal will nicht unterbrechen, aber ich finde es eh so, wir hatten das auch schon mit Sarah Schäfer im Interview, dass ich da ein bisschen drauf zurückkomme.
Alles gut.
Deshalb kam ich so mit, ich frage jetzt mal ganz deutsch, ne? Diese Schublade, boah, wir brauchen jetzt was, das ist jetzt Schlager und das ist jetzt Deutschpop und wenn ich sowas wie Max Giesinger höre, frage ich mich, was ist der Unterschied zu Schlager zum Beispiel?
Genau. Also, bin ich voll auf deiner Seite.
Genau. Von daher finde ich es einfach, wir müssen uns von diesen Schubladen einfach mal lösen. Aber ich habe dich unterbrochen, erzähl weiter.
Nee, also hast du nicht. Alles gut. Also ich sehe es ja genauso wie du, dass ein Schubladendenken einerseits eher schädlich ist, weil man ja wirklich anfängt, okay, wenn man eine junge Band ist, man will ins Radio. Dann kriegst du von allen Seiten ja Schubladendenken mit auf den Weg sozusagen. Also die Leute fangen ja an, du musst überlegen, was läuft denn im Radio? Alles klar, ist immer dasselbe, das läuft 3 Minuten, da muss eine Strophe sein, da muss ein Pre-Chorus sein, da muss ein Refrain sein und dann ist eine Bridge und dann ist der Song fertig. So, das ist ja schon noch sehr, sehr sehr gestrickt und sehr klar vorgegeben, was man da machen muss. Aber für uns war es jetzt einfach auch so, wir haben einfach gemacht. Und dieser Ben Zucker-Gig, besonders auch mit dem Publikum, was er ja wirklich auch dort vor ausverkauftem Haus knapp 4000 Leuten da auch hinzieht, das war genau das Publikum, was danach jetzt auch, die haben danach unseren Merchandise-Stand völlig eingerannt im positiven Sinne und dann hat so gemerkt, okay, das scheint so schon eine Nische zu sein, die wir vorher schon auch gesehen haben, aber sie ja nicht greifbar genug war, weil du ja schon deine Gigs gespielt hast, alles schön und gut, aber jetzt warst du wirklich mal so in dieser Materie so richtig drin und hast gemerkt, ja, das könnte so unsere Richtung einfach sein. Und jetzt einfach weitermachen natürlich, aber ohne jetzt sich festlegen zu müssen, in welche Richtung das geht. Weil ich könnte jetzt auch nicht sagen, so die nächsten 5 Singles wären jetzt ganz klassische Nummern, die wirklich nur alles ist toll im Leben und bliblablub, sondern es kann ja auch mal sein, dass wieder ein Song ein bisschen rockiger wird oder vielleicht, das muss man halt einfach sehen, was sich da entwickelt. Ich finde es auch schön, wenn man sich nicht so festsetzt.
Genau, das ist eine super interessante Frage, die du jetzt gerade quasi so selbst ein Stück weit eröffnet hast. Wenn man wird ja, das hast du gerade gesagt, automatisch von den Medien, von den Radiosendern in eine Schublade gesteckt. Wenn eine neue Band kommt, dann heißt es immer, ja, die klingen so ein bisschen wie ABC, wie auch immer. Lasst ihr euch in der Band in irgendeiner Art und Weise von sowas beeinflussen? Sprich, wenn ihr jetzt, ihr habt ein Album gemacht, da müssen wir gleich drüber reden, aber wenn ihr jetzt Musik schreibt, Musik macht, habt ihr dann im Kopf, wir sind so wie ABC, das heißt, der Sound muss so wie ABC klingen? Oder könnte es auch mal sein, dass ihr, ich weiß nicht, ihr sitzt zu viert rum, ich weiß nicht, wie das bei euch abläuft, ihr schließt euch irgendwo ein, ihr guckt, was ihr schreibt und es könnte vielleicht mal ein komplett anderer Song rauskommen, der überhaupt gar nicht in irgendeine Schublade passt, mal was komplett super rockiges, mal was mehr elektronisch oder elektronisches oder was auch immer. Oder ist man jetzt schon so drauf bedacht, hey, das sind wir, das sind wir in der Öffentlichkeit, also müssen wir auch genau das repräsentieren und genau das produzieren.
Ja, das ist ja so dieser schmale Grat. Ne? Ja, es ist schon schwer, weil man ja doch, also wir sind ja jetzt auch noch irgendwie so bekannt, dass man jetzt sagen kann, alles klar, wir können uns jetzt theoretisch erstmal alles ein bisschen erlauben und ausprobieren und so weiter, sondern wir sind ja wirklich auch auf dem Weg, ein bisschen Fuß zu fassen, auch in der Musikbranche, so ein bisschen weiter in unseren Namen präsent überall hinzubekommen und so weiter und so fort. Und unsere, nenn's gerne mal so, unsere Unbekümmertheit hat uns bis jetzt auch dahin gebracht, ja, dass man sagen kann, hey, hätte mir vor einem halben Jahr jemand gesagt, ich spiele bei Ben Sugar Support, hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich nie, aber das zeigt halt schon, dass das, was wir machen, glaube ich, auf dem richtigen Weg ist. Ja. Wenn wir Musik schreiben, ist es oft so, dass wir halt einfach eine Idee, also Christian, mein Gitarrist, hat da immer sehr, sehr viele Ideen. Bei mir ist das Texten jetzt auch relativ entspannt geworden. Man hat eine Idee, man schreibt mal was auf, man setzt sich mit der Gitarre und Gesang meistens erstmal hin, probiert mal was aus und da entsteht was. Aber klar, man orientiert sich schon an dem, was jetzt gerade so passiert auf dem Markt. Weil man halt einfach noch nicht so den Namen hat, um jetzt zu sagen, wir erfinden jetzt eine neue Musikrichtung, sage ich jetzt mal. Ja. Also wichtig ist aber, natürlich machen wir das so, dass wir uns nicht verstellen müssen. Also es wäre jetzt schlimm, wenn man jetzt einen Sound oder irgendwas entwickelt oder einen Text schreibt, wo man sagt, ah, den muss man halt jetzt so schreiben, weil es halt die Branche so will. Also das muss ich sagen, denke ich nicht, dass das der Fall ist. Wir wissen ja alle, wie viel Glück einfach auch dazugehört. Und ich behaupte mal, wenn man einmal so ein bisschen den Fuß vielleicht mal in die eine Tür so ein bisschen drin hat, dann eröffnen sich vielleicht auch noch ein paar mehr. Und deswegen, wenn man sich nicht verstellt, aber trotzdem versucht, sich ein bisschen anzupassen, das, was gerade passiert, sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
Mhm. Wann kam denn euer erstes Album raus?
Also wir haben letztes Jahr eine kleine EP rausgebracht.
Genau. 360. Genau.
Nee, das war noch eine ganz andere, die gibt es, glaube ich, die gibt es bei Spotify und so weiter, da hatten wir auch eine kleine Pressung gemacht.
Ja,
genau, die heißt Wir, da sind 5 Songs drauf, da haben wir das war gar nicht letztes Jahr, jetzt bin ich gerade falsch, wir sind schon, es war 2017 direkt.
Ja, genau, 2 Jahre her.
Genau, ist schon 2 Jahre her, genau nach dieser DSDS-Geschichte war das. Da haben wir so eine kleine EP rausgebracht, um einfach so mal zu schauen, was so passiert, wie man damit klarkommt, wie ist so eine Produktion. Für uns war das auch das erste Mal, dann auch mal im Studio zu sein. Und das hat eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert und war sehr spaßig. Aber in dem Fall zu der Zeit war es ein Auftragsproduzent und steckt ja schon im Wort drin. Der kriegt den Auftrag, was zu produzieren und hat es gut gemacht, gar keine Frage. Jetzt mit dem Wissen würde ich sagen, da war noch 100% Luft nach oben. Das ist ja auch gut so, dass man da selbstkritisch mit umgeht. Und wir haben wenn man überlegt, genau, in dem Jahr, wo wir jetzt unser Album rausgebracht haben, ist 360 Grad, einen Produzent gewinnen können, einen Freund, der auch Dozent ist an der Uni im Bereich Musikproduktion und so weiter, Ende 20, auch ganz, ganz kreativer Kopf, unglaublich gutes Material, was man benutzen kann. Und da haben wir das erste Mal in meinen Augen richtig produziert, ja, mhm, wirklich dran gearbeitet und geschaut. Und dann hat man richtig gemerkt, so, ey, das ist so ein mega, mega krasses Gefühl, wenn dann Songs entstehen oder du gehst hin, ja, ich kam zum Einsingen, Stimme völlig, völlig im Eimer, so, ja, es funktioniert nichts, dann fährst du halt wieder nach Hause, ja. Und das ist halt, ohne Zeitdruck dann was zu machen, also klar, ein bisschen Zeitdruck gehört immer dazu, aber das war eine ganz, ganz spannende Zeit. Ja, genau.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie viel lebendig steckt denn in 360 Grad? Jetzt auch vielleicht im Vergleich zu der EP, die du gerade angesprochen hast.
Ja, das Album ist jetzt lebendig, würde ich sagen. Ja, das sind wir. Das ist im Endeffekt, du musst dir vorstellen, dieses Adjektiv sagt dir unglaublich viel aus. Ja, und wenn du eine Studioproduktion machst, wenn du das Album in so eine Pressung gibst, wenn das Album fertig ist und du hast es in der Hand und du kannst sagen, das ist echt, das ist unser Album, weil größtenteils die Texte von uns stammen, ja, so, dann ist das wirklich unser lebendiges Album. Und dann ist es wichtig, dieses Lebendige natürlich auch auf die Bühne zu bringen oder in dem Fall die Leute damit zu erreichen. Und ich glaube, da steckt 100% lebendig drin, ja.
Ich bin ja so ein bisschen, der ganz Böse bei Kaiser und Vogel. Und ich möchte mal auf eins zurückkommen. Und ja, das ist eine ganz persönliche Sache. Es ist total subjektiv und es ist alles Geschmackssache, das weiß ich. Ihr wart ja mit Ben Zucker auf Tour. Mhm. Und Ben Zucker, sein Erfolg über jeden Zweifel erhaben. Und der Erfolg spricht für ihn. Aber ich sage mal ganz subjektiv, nochmal, ich wiederhole es. Ich kriege Probleme mit seiner Stimme.
Zu Recht? Also ja, ja.
Ja, also nochmal, ich wiederhole mich, ich werde jetzt ganz sanft. Er hat Erfolg, alles gut, aber wenn ich seine Stimme höre, dann denke ich echt, was ist denn da los? Was hat der gemacht?
Das ist die goldene Frage. Die Frage würde ich ihm gerne auch mal stellen. Es wäre aber, glaube ich, relativ unpassend gewesen, wenn ich beim ersten
ja, nein, gesagt hätte,
was ist eigentlich bei dir los? Ich sehe es ähnlich. Also ich muss sagen, ohne das sehe ich das genauso wie du. Wir haben uns, oder ich habe mir, bevor wir dort den Auftritt hatten, echt nochmal so sein Album komplett angehört und dachte mir dann so, okay, wenn er das schafft, das ganze Konzert, weil es ist ja schon immer am Limit so, also so wirkt es zumindest, das ist auf jeden Fall eine Eigenart, das ist sehr spannend.
Ja, klar.
Aber ich dachte mir so, wenn er das schafft bis zum Ende, Respekt, weil wenn ich ein Lied so singen würde, wäre Thema durch, ja, dann könnte ich direkt die Bühne verlassen. Aber er schafft es live wirklich komplett von Anfang bis Ende in diesem unglaublich kratzenden Bereich ohne Probleme das Konzert durchzuziehen. Und das ist echt auch ein Talent. Also ich finde es Wahnsinn, wie er das schafft. Also ich kann es nicht erklären.
Tatsächlich, er hat noch nicht das Vergnügen, ihn live zu sehen.
Ja.
Aber man sieht natürlich so in TV-Shows und sowas und denkt sich, das hört sich nochmal. Alles gute Musik und er ist erfolgreich. Das hört sich so gewollt kratzig an.
Mhm.
Ne? Gewollt kratzig an, dass man denkt, 90 Minuten, vergiss es. Niemals. Und das schafft er wirklich dann? Also entschuldige, dass ich jetzt so Ben Zucker...
Alles gut, darfst du alles fragen, was du willst. Ja. Der schafft es. Und das hat mich überrascht, gebe ich offen und ehrlich zu. Weil dachte mir so, ich bin mal gespannt. Also er hat ja auch noch zwei Background-Sängerinnen mit dabei und so. Und
das letzte Mal 2 Stunden singen und dann...
und er winkt nur, nein, Spaß.
Ja, genau.
Das macht er schon gut. Ich weiß halt nicht, ob er das wirklich dann mehrere Konzerte ineinander auch so schafft. Aber er hat es an dem Abend auf jeden Fall extrem gut gemacht. Aber klar, es ist Geschmackssache, ob das irgendwann ein bisschen stört. Gibt ja da in der Branche viele, die... Ich glaube, weiß jetzt auch nicht, ob Ben Zucker da jetzt im Bereich, ähnlich wie bei mir, ich hatte auch nie Gesangsunterricht und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob Ben das mal hatte. Ich glaube, dass man da bestimmt noch ein bisschen was verbessern könnte jetzt, ohne da jetzt, also nicht nur bei ihm, sondern ich meine das auch auf mich bezogen. Aber diese Eigenart, und das ist ja das, was, glaube ich, sehr gerne gesucht wird, ist so, er singt so den ersten Ton und man weiß halt einfach, es ist Ben Zucker.
Ja.
Ob es einem gefällt oder nicht, das ist erstmal, da bleibt erstmal im Raum stehen. Aber diese Eigenart, die hat er auf jeden Fall.
Ben Zucker ist jetzt ja nicht das Thema, aber mit der Stimme definitiv eine Eigenart. Und wenn er das so durchzieht, Respekt.
Ja.
Er steht jetzt bei mir in einem anderen Bild, wenn du sagst, er hält das durch für ein Konzert.
Das also auf jeden Fall. Das ja. ist wirklich Chapeau. Das zieht er volle Kanne durch.
Sehr, sehr schön. Und er scheint auf jeden Fall ein sehr sympathischer Typ zu sein.
Das stimmt. Also ein lockerer Typ. Wir haben jetzt beim Konzert, also seine Band bzw. sein Team drumherum waren sehr viel im normalen Bereich. Er hat sich schon phasenweise ein bisschen zurückgezogen, einfach wahrscheinlich auch auf den Kick ein bisschen vorzubereiten und so weiter. Man weiß ja auch nicht, was am Abend vorher war oder sonst was. Und da hat er sich ein bisschen zurückgehalten. Aber er war ja auch nach dem Konzert, hat er ja gesagt, er kommt zur Bühne. Wer will, kann gerne noch vorbeikommen, Fotos machen und Autogramme und so weiter. Also diese Nähe, dass dieses, also ich glaube schon, dass er sehr, sehr bodenständig ist. Und das ist das, was ich immer wieder bei solchen Musikern sehr, sehr schätze und auch sehr liebe, wenn das halt einfach, ja, wenn man das einfach immer wieder abruft, dass man so das Gefühl hat, hey, das ist natürlich wieder vor tausend von Leuten, aber er hat dann einfach diese Nähe zu den Fans, will er nie verlieren. Das finde ich halt schon ziemlich cool.
Wann hast du ihn das erste Mal getroffen?
Ja, es war im Endeffekt jetzt da, wo wir da gespielt haben. Ja,
Wie kam das denn? Also, wie kann man sich das vorstellen? Ich stelle mir mal vor, ich kann nicht singen, ne? Also das wäre, müsste man im Studio irgendwie, heutzutage könnte man alles machen. Aber
ein Veto einlegen, Herr Kaiser kann
ja, sehr gut ganz, singen. Ganz. Alle meine Entchen würde ich hinbekommen. Aber du gründest eine Band und dann kommen die ersten Auftritte und so weiter. Aber wie kommt man dann an Ben Zucker? Wie funktioniert sowas?
Ja, wenn ich das wüsste, wäre es auf jeden Fall ein ganz das wäre auf jeden Fall der einfachste Schritt, wenn man das irgendwie wüsste. Also der Witz war, wir hatten Freitag und Samstag zwei Konzerte in Frankfurt. Und es war so, dass wir freitags nachmittags in Frankfurt beim Soundcheck waren und da klingelte mein Telefon und da war ein Veranstalter dran, der sagte, hier, wir sind die Veranstalter und es geht um Ben Zucker, der noch irgendwie einen Support, ich weiß nicht, ob diese Onak oder wie die heißt, glaube ich, hatte Support gemacht.
Ja, Ona.
Genau, oder Ona, genau. Ich spreche jetzt einfach mal so aus, wie es geschrieben wird.
Sehr erfolgreich. Das ist auch, ja, ich glaube, von GZSZ irgendwie so ursprünglich. Ja, genau. Tatsächlich.
Ja, kann ich jetzt, gut, anderes Thema, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die an dem Abend oder an dem Tag abgesprungen ist. Und dann hieß es, wie sieht es denn morgen aus? Das Management hätte Interesse, dass wir Support spielen. Und ich weiß bis zum heutigen Tage nicht, auch ich habe mal nachgefragt und auch mal eine E-Mail und so hingeschrieben, wie die jetzt genau auf uns kamen, weiß ich jetzt gar nicht. Aber sie haben sich das angehört. Ich gehe mal davon aus, ähnlich wie das heutzutage läuft, Google. Und man schaut einfach mal, was vielleicht in der Gegend ist, welche Bands in der Gegend zu spielen, vielleicht auch erfolgreich oder nicht. Und ja, das Problem war nur, dass wir ja zur fast gleichen Zeit in Frankfurt einen Gig schon gespielt haben, auch an dem Samstag. Mussten dann ein bisschen umkoordinieren, haben alles möglich gemacht, dass das funktioniert, haben unser Team, was wir an Techniker immer dabei haben, schon vorher zum Aufbau geschickt, weil ja doch Ben und sein Team 4 Stunden die Bühne geblockt hat und wir erst danach aufbauen konnten. Und ja, die Autobahn, unser lieber Jens, unser Bassist, kann sehr gut und schnell Auto fahren. Das konnte er da mal ausleben und dann war das safe. Also es ging relativ schnell am Telefon, ganz entspannt, habt ihr Bock, habt ihr Zeit, jo, machen wir, alles klar, wann sollen wir da sein, ei, dann und dann, braucht ihr sonst noch was, nö, okay, bumm, fertig. Und dann klingt war das
total
Thema
unglaublich, ne, eigentlich.
Ja, es klingt so total unglaublich, weil man immer so denkt, da ist so ein riesen Apparat, der irgendwie dranhängt, aber es ist überhaupt nicht, das war ein ganz normales Telefonat, während einem Soundcheck bei einem Auftritt, wo ich definitiv noch nicht, also wo ich eigentlich nie an mein Telefon gehe. Auch das war so ein Zufall, behaupte ich mal. Vielleicht gar kein Zufall, vielleicht war es wirklich so gewollt. Normalerweise, klar, liegt mein Handy an der Seite und ich mache meinen Soundcheck. Aber es klingelte und ich dachte mir, die Nummer kenne ich gar nicht. Ich gehe mal dran. Und ja, und dann war es einfach im Endeffekt das Management von Ben Zucker.
Kanntest du Ben Zucker vorher?
Also ja, natürlich in der Form.
Im Namen ich schon, vielleicht, ja gut, aber...
Genau, ja. Seine ganzen Songs kannte ich auf jeden Fall nicht. So Geile Zeit zum Beispiel war ja so der Klassiker, den man so überall mal gehört hat. Und auch bei der Helene Fischer Show an Weihnachten zum Beispiel, da hat man ihn ja dann auch mal gesehen. Und da ist er mir schon hängen geblieben, aber jetzt nicht so, dass ich dachte, oh cool, ich kenne jetzt jedes Lied. Ja, es ist jetzt nicht Xavier Naidoo oder so in dem Moment gewesen für mich. Aber natürlich war es das einer der schönsten Momente und auch einfach so eine Bestätigung auch, krass, dass okay, die Arbeit, die man doch da reinhaut, weil wir alle noch hauptberuflich einen Job ausüben, ja, das muss man ja mal dazu sagen, kriegen wir es trotzdem hin, wirklich jede Freizeit, und zwar die Musik nenne ich immer, das ist unser nebenberuflicher Hauptjob, das immer wieder dann auch an den Tag zu legen, die Wochenenden zu opfern, und dann war das echt so eine Bestätigung, und das ist auch ein bisschen Stein vom Herzen gefallen, muss ich sagen.
So, aus persönlichem Interesse beenden wir jetzt das Thema Ben Zucker. Ja. Entschuldigung. Gerne. Musik können, ist immer Geschmackssache, also alles gut.
Ja, das stimmt.
Und ich würde mal fragen, was habt ihr eigentlich mit Basketball zu tun?
im Endeffekt, schöne Überleitung jetzt zum sehr spannenden Thema.
Fußball hast du gesagt, ne? Deswegen, Basketball, Fußball, genau.
Genau, also ich muss sagen, mit Basketball habe ich überhaupt nichts am Hut, also wirklich gar nichts. Ja?
Für die Aussage feiere ich nichts.
Ja, ist so. Ich hatte in der Jugendzeit, klar, da hat man mal irgendwann irgendwie ein Michael Jordan-Trikot aus Tschechien gehabt, ja, was irgendwie 5 Mark gekostet hat. Darf ich kurz noch brechen?
Entschuldigung. Ich komme jetzt direkt auf Basketball. Ich catch jetzt mal rein. Du hast Fußball gespielt. Hast du irgendwie bei einem bekannteren Verein gespielt, oder?
Ja, also bekannter Verein ist halt hier Gießen. Also das heißt, das war der VfB.
Also nicht, okay, Gießen. Dann ist ja gut. Das wollte ich aber nur wissen. Genau.
Also das Höchste, was ich gespielt habe, war dann in der Jugend in der Oberliga und dann so Verbandsliga und sowas. Also war jetzt nicht irgendwie der Kreisliga-Fußball schlechthin, sondern schon auch ein bisschen mit ein bisschen Schmackes dabei und gab auch ein bisschen Geld. genau.
Und dann rief der Basketball, und jetzt red weiter, Entschuldigung.
Ja, Frau, alles gut, kein Problem. Es ist so, dass der Basketball eigentlich auch dazu kam, wir hatten bei einem Gig jemanden da, die bei den Gießen 46ers, das ist hier die Basketballmannschaft, die hier in der hier im Ort, die spielt Bundesliga. Genau, und ja. Da haben wir einen Gig gespielt und da war jemand da vom Team, die da irgendwie arbeitet und sagt, hier, wir haben so eine interne Teampräsentation bei uns hier im Schiffenberg. Das ist so eine ganz tolle Location und könnt ihr euch vorstellen, da so ein bisschen Musik zu machen. Wir können keine Gage zahlen, aber es wäre eine tolle Werbung und so. Und dann haben wir kurz überlegt, den Spruch oder den Satz hören wir ja sehr oft. Gage können sie nicht zahlen, aber es wäre tolle Werbung.
Kann ich mir fast vorstellen, okay.
Ja, das ist jeder Musiker, mit dem ihr noch redet, haben diesen Satz gehört.
Kann man davon Miete zahlen? Oder?
Bis jetzt noch nicht. Luft und Liebe hat noch nicht ausgereicht. Okay. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir sagen, klar, machen wir, warum nicht, wäre ja gar nicht so schlecht. Und wir probieren es aus. Dann haben wir da so ein bisschen Pausenmusik gemacht und haben uns echt, also das war echt auch kein Aufwand, muss man sagen. Es war schön, es war ein schöner Anlass und so. Und dann kam der Heiko Schellberg, das war der Geschäftsführer danach, zu uns und sagte, hey, ich finde das so cool, was ihr macht. Könnt ihr euch vorstellen, eine Hymne zu schreiben für uns? Und dann standen wir da so und mussten erstmal so, wie jetzt? Und er sagte, ja, wir haben noch keine Hymne und wir brauchen mal eine Hymne und so. Und da haben wir gesagt, ja gut, warum nicht? Typisch lebendig. Wir probieren es einfach, was soll denn passieren? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und 3 Wochen später einen Termin ausgemacht mit dem Heiko und hatten in diesen 3 Wochen schon ein extrem ausgearbeitetes Demo vorbereitet. Ihm das vorgespielt, er ist gefühlt umgefallen und hat gesagt, das ist es, bitte produziert die Nummer, ich bezahle alles. Und so ist im Endeffekt...
Die Rechnung war größer, okay, verstehe.
Die Rechnung war dann so, dass wir alle glücklich waren. Okay. Nein, wir haben dann noch ein bisschen Aufwand betrieben, um da was Schönes auf die Beine zu stellen, auch eine Pressung zu machen, dass man es als CD dann auch im Online-Shop bei den 46ers kaufen kann, eine Präsentation beim Heimspiel gegen FC Bayern gemacht, dann in der Halle und so weiter. Also es war schon ein schönes Highlight, auf eine ganz spezielle Art, weil man ja dann irgendwie auch im VIP-Bereich saß und dachte sich so, jetzt sind wir gerade in diesem Moment die Allergrößten und das war auch schön. Und ja, da ist die Nummer 46ers, also die Fanhymne, die gibt es überall bei Spotify und so auch, kann man halt hören. Es ist halt so eine klassische, ich sag mal, so eine klassische Hymne entstanden. Das war echt schöner Nebeneffekt, ja.
Ich denke mal, da stellt man seine eigenen musikalischen Erkenntnisse oder sowas oder seine eigenen musikalischen Fähigkeiten so ein bisschen zurück und sagt, okay, das ist eine Hymne und das soll Gießen und Basketball, das soll da rein und das war's. Ne? Also denke ich mal, oder?
So sieht's aus, komplett. Ja, also das war auch, Christian hatte gleich so eine Idee, 46ers in Hessen eine Macht und so weiter. Der spannendste Faktor war, dass Heiko so ein paar Adjektive genannt hat, die er gern so drin hätte, wie Tradition und Leidenschaft, weil davon lebt irgendwie auch der Verein, weil ja die Kohle auch nicht so locker sitzt bei so einer kleinen Stadt wie Gießen. Und das war halt schön, weil relativ schnell klar war, das ist der Text. Und ich muss sagen, ich habe mich ins Studio gestellt, habe den Text sozusagen aufgestellt bekommen und dann habe ich den einmal gehört, dann habe ich ihn gesungen habe ich ein zweites Mal gesungen, habe ich ein drittes Mal gesungen und das Thema war eigentlich so gut wie gelaufen, ja. Weil das einfach so ein, so, ja, es lief einfach so, aber wie du schon sagst, da geht es jetzt auch nicht um den Anspruch, dass du sagst, ja, hey, da muss jetzt irgendwie ausgefeilt und das muss toll sein und das. Ja. Es muss halt eine Hymne sein, wo man das Gefühl hat, man kann ein bisschen mitsingen. Ja. Und ich glaube, das haben wir mit der Sache auch geschafft. Klar, und es gab genügend Leute, die auch gesagt haben, ey, voll Kack und so. aber das ist ja auch normal. Der Großteil war glücklich und das hat uns am meisten gefreut und sehr, sehr stolz gemacht.
Und ihr lauft jetzt wirklich bei jedem Heimspiel von den Gießen 46ers?
Genau, genau.
Aber das ist ja auch schon, also ich denke mal so Basketball-Bundesliga, 3.000, 4.000, 5.000 wird es doch bestimmt sein, ne?
Genau, genau. Das ist eine schöne, schöne Halle auf jeden, ja, Fall. Mal gucken, wie es jetzt in der neuen Saison ist. Das weiß man ja nie. Da fangen ja immer alle Vereine an. Also jetzt heißen die nicht mehr nur noch Gießen 46ers, sondern Jobstairs 46ers. Jetzt haben sie einen Namenssponsor.
Jetzt lassen wir uns mal überraschen. Das ist das Grausame beim Basketball mit diesen Namen. Das ist...
Ist dann, eine Katastrophe.
Das, ja, ist total. Also ich bin ja tatsächlich, also wenn ich das mal kurz sage, ich bin ja Bonner, von daher ist mein Verein die Telekom Baskets Bonn.
Ja,
ja.
Großer Verein.
Großer Verein, noch nie deutscher Meister. wahrscheinlich auch nicht so eine tolle Hymne wie Gießen, wie die Gießen 46ers es haben.
Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Ja, aber gut, das Problem beim Basketball ist ja das, dass die jedes Jahr mit ihren ganzen Auflagen für diese Lizenzierungsgeschichten ja diesen Etat so hochschrauben und ja dann wirklich diesen ganzen Verein nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen, okay, wir verkaufen einfach unsere Seele, weil damit wir irgendwie das auf die Beine stellen. Und das finde ich, klar, im Basketball fließt nicht so viel Kohle wie beim Fußball, da ist es etwas einfacher, aber trotzdem ist es ein bisschen schade, dass es.
Eine Frage habe ich noch. Entschuldigung, ich wieder unterbreche. Ich breche dich an.
Ja, ich bin immer.
Aber wir kommen jetzt gerne mal zu unserem Steckenpferd. Nur eine Frage noch.
Ja.
Dein Lieblingsverein im Fußball.
Genau, das wäre auch meine Frage.
Okay. Jetzt sagt nichts Falsches. Also solltest du jetzt nicht erst FC Köln sagen, dann ist es leider beendet.
Nee, das ist okay. Aber solltest du jetzt Borussia Mönchengladbach oder Bayer Leverkusen oder Fortuna Düsseldorf sagen, dann legen wir auf.
Okay, das können wir so einen Trommelwirbel nochmal? Nein, Spaß. Jetzt bin ich gespannt, ob das Telefonat gleich endet. Nein, ich bin schon immer, wirklich schon immer Borussia Dortmund-Fan.
Ja, das ist okay.
Das Schöne ist, aber gut,
wir bleiben in der Lage. Das ist okay, es ist einfach die Generation. Also wir sind ja ungefähr im gleichen Alter. Also Herr Vogel ist natürlich 20, 30 Jahre älter. Aber wir sind ja so ungefähr im gleichen Alter, also Kind der 80er. Und da gibt es ja viele Dortmund-Fans einfach in unserer Generation. Und einfach hat mit den Erfolgen in den 90er, Mitte der 90er Jahre zu tun.
So einfach ist das.
Ja. Genau, so einfach ist es tatsächlich. Patrick, mal abgesehen jetzt von dem Erfolg mit Lebendig, was ich super interessant finde, ist, dass du ja auch bei DSDS warst. Und du warst ja bei DSDS, nachdem ihr Lebendig gegründet habt, was ja auch interessant ist, weil man würde ja, also klassischerweise stellt man sich ja so vor, man ist erst vielleicht bei DSDS oder was auch immer es noch so andere für andere Formate gibt und dann gründet man danach eine Band oder wird vielleicht Erster oder Zweiter oder Fünfter und gründet dann eine Band und ist dann erfolgreich. Aber du hattest ja schon deine Band und bist dann erst zu DSDS gegangen. Da würde mich mal wirklich interessieren, wie kam es dazu? War das deine Entscheidung? War das ein Vorschlag von Freunden, Bekannten, was auch immer?
Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Ja, ist aber relativ einfach, ist trotzdem relativ einfach zu beantworten. Ich wurde angeschrieben damals, das war 2016, über unseren Lebendig-YouTube-Kanal, ob ich mir vorstellen könnte, das war irgendwie so ein DSDS-Scout, weil die ja doch anscheinend auch immer wieder Leute suchen, bewusst suchen, weil sie können es ja auch nicht nur dem Zufall überlassen und sagen, wir schauen, wer sich bewirbt. Und da kam die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, bei DSDS mitzumachen. Und dann war das für mich erstmal so, also ich meine, es ist meine Generation komplett, wo DSDS, mit DSDS bin ich auch groß geworden, muss man ja mal so sagen. Also man kennt das ja wirklich, jede einzelne Staffel, außer vielleicht so die letzten 5, 6, weil man es dann irgendwann gar nicht mehr geguckt hat.
Ja.
Und da war natürlich, genau, ist ja so. Ich meine, Alexander Klaas weiß jeder noch und dann kommt Elli und dann fängt man schon an zu überlegen. Mhm. Auf jeden Fall war es so, dass ich wo die Anfrage kam, so überlegt habe, okay, brauche ich das? Will ich das überhaupt? Habe da mit meiner Frau natürlich auch intensiv drüber gesprochen, weil ja das Problem für mich eigentlich nur war, ich bin selbstständig, ich habe eine eigene Physiotherapiepraxis. Wie ist das mit so eine, auch die Rufgeschichte muss man ja so ein bisschen auch, ich meine, mit zu der Zeit war ich 29, man überlegt ja auch ein bisschen anders, wie wenn man 18 ist, dass man halt schaut, okay, was könnte für Probleme auf einen zukommen. Und da relativ wenig in dem Moment erstmal so uns klar geworden ist, dass sie jetzt im Endeffekt, was sollen sie machen? Außer, ich habe eine Affäre, keine Ahnung, weißt du so. Also wir wussten ja, haben es erstmal sehr locker gesehen und dachten uns, ach hey, das passt doch alles ganz cool. Warum nicht? Ich könnte es ja theoretisch mal machen. Haben wir den Jungs mit der Band natürlich auch gesprochen. Die Jungs hatten in dem Moment, haben sich gefreut, so dass ich gesagt habe, ich will das machen, aber hatten auch ein bisschen Bedenken und auch ein bisschen Angst, dass vielleicht lebendig damit vorbei ist. Mhm. Mein Gitarrist Christian sagte auch, ey, ich weiß, dass du da wahrscheinlich relativ weit kommst und ich habe ein bisschen Schiss, dass lebendig dann halt nicht mehr existiert. Das war natürlich so eine Sache, die konnte man ja noch nicht, also man wusste ja nicht, was passiert. Ja, ich bin ja nicht dahin gegangen, weil ich so dachte, ey, ich bin der Coolste und ich gewinne das Ding, sondern wirklich gesagt, hey, ich mache das mal. Und dann gibt es ja sozusagen bei DSDS immer zwei Vorcasting-Runden, das ist immer diese Truck-Tour und nochmal so eine Extra-Runde, die musste ich in dem Fall nicht machen. Also ich musste nicht zu dieser Truck-Tour, sondern ich musste direkt nach Köln kommen, sollte da einfach nur kurz was ansingen. Das hat 5 Sekunden gedauert und dann hieß es so, bitte in den nächsten Raum, da wird jetzt alles geklärt, weil du beim Jury-Casting dabei bist. Also sie wollten mich nur live eigentlich nochmal sehen.
Das Jury-Casting ist das Casting, was dann auch im Fernsehen in der ersten
Runde gezeigt wird. Genau, genau.
Wo aber auch immer ein paar, für die Zuschauer ein paar Künstler sind quasi, oder Künstler, ein paar Leute sind, die überhaupt nicht singen können.
Genau.
Damit der Zuschauer was zu lachen hat. Aber da warst du dir quasi, weil du sagtest, du hast keine musikalische Ausbildung, aber da warst du schon so selbstbewusst, dass du gesagt hast, nee, also ich gehe da jetzt nicht hin und mache mich zum Affen. Das war dir schon klar.
Das war mir definitiv klar. Also ich wusste schon, okay, ich habe ein bisschen Respekt davor, vielleicht vom Bohlen eine blöde Kritik oder so zu bekommen. Klar, ich meine, das ist immer im Fernsehen, da bist du vielleicht mal im Fernsehen und freust dich und auf einmal wirst du zerstört. Aber ich muss sagen, da habe ich echt überhaupt keine Sekunde drüber nachgedacht, weil ich so selbstbewusst war und dachte mir, hey, das wird, glaube ich, ganz nett. Aber zu dem Thema, dass da auch manchmal Leute sind, die dann natürlich nicht singen können und so weiter. Ich meine, es sind alle gecastet. Ja, das muss man halt immer wissen. Es ist ein Riesenteam einfach dahinter. Das ist ein Wahnsinnsteam. Und die sind alle gecastet. Und
das macht's gut, aber das macht es ja im Endeffekt nicht besser, wenn man sagt, die sind alle gecastet. Also sind auch die gecastet, wo man weiß, okay, wenn die jetzt gleich dann im Forecasting singen, wird das katastrophal.
Genau. Das sehe ich genauso wie du.
So ein bisschen, bist ein bisschen kritisch zu bewerten, aber gut.
Das ist sehr kritisch zu bewerten. Ich meine, wir reden vom Privatfernsehen. RTL muss irgendwie Geld verdienen.
Ja, und, klar. Das wollen die Leute ja auch sehen. Ne? Also das Schönste in der ersten Runde ist die Leute, die sich komplett zum Affen machen. Ist einfach so.
So einfach ist das. Und ich glaube, dass es jetzt Dschungelcamp und Bachelor oder sonst was auch nicht besser ist, was das Casting angeht, weil man ja doch immer versucht, so ein bisschen Einschaltquote zu bekommen. Aber egal, für mich war es so, ey, ich probiere das mal aus und schau, was passiert. Und dann ging das doch relativ schnell so, dass es sehr gut lief, ja, super Kritiken bekommen, kam es direkt weiter. Und dann ging es in Deutschland Recall, da ging es weiter, dann war ich in Dubai und so weiter und so fort. Da hast du bestimmt jetzt, oder ihr beide bestimmt noch ein paar Fragen. Genau. Wollt ihr da Konkretes wissen? Ich sag alles, was ihr wollt.
Ja, konkrete Sachen bitte. Ganz genau. Ganz konkret, meine erste Frage wäre, wurde dann dein erster Auftritt im Forecasting, wurde der gezeigt im Fernsehen? Ja.
Genau, der wurde gezeigt.
Erinnerst du dich noch an, was der Dieter Bohlen gesagt hat? Das ist ja, glaube ich, das, was die meisten Leute interessiert.
Genau, also ich muss sagen, das hat mich auch am meisten interessiert. Was Dieter Bohlen sagt, ist das ja diese Shirin David in der Jury. Wer die nicht kennt, ist irgendwie so eine YouTuberin, kannte ich zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht.
Die jetzt zurzeit sehr, sehr, sehr erfolgreiche Musik macht. Ne?
Die jetzt sehr erfolgreich für Musik macht, muss man schon sagen.
Millionen von Klicks, ja.
Das stimmt. Ich habe heute auch gelesen, die hat einen Song mit Xavier Naidoo jetzt sogar gemacht. Auf jeden Fall, sie startet durch. Aber zu der Zeit kannte ich sie natürlich nicht. Ich glaube nur das etwas jüngere Publikum. Dann saß H.B. Baxter da. Natürlich auch eine Koryphäe.
Darf ich kurz reingrätschen? Also ich finde dieses Format, nicht, dass du da teilgenommen hast, alles gut. Man sucht da seine Chance. Das kann ich verstehen. Da sind auch tolle Sänger dabei gewesen. Auch tolle Sänger gewonnen. Aber H.B. Baxter soll dann ich beurteilen, wie Leute singen. Ist das wirklich hyper? How much is a fish?
Also da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja gerade so meine Einleitung zu dem Thema. Es hat mich überhaupt nicht interessiert, was Shirin gesagt hat oder H.B. Baxter gesagt hat. Und dann saß da noch Michelle.
Michelle ist aber ein von der Stimme her zumindest, die weiß, wie man singt, sagen wir so. Ne?
Also, ja, sie hat auf jeden Fall, sie weiß, was sie tut, das sehe ich genauso. Und dann natürlich dann mit Dieter Bohlen ein, wo ich natürlich am meisten Wert drauf gelegt habe. Und zu deiner Frage, was er gesagt hat, das werde ich wahrscheinlich meinen Enkelkindern noch erzählen irgendwann, weil das halt wirklich ein schöner Moment war, weil er gesagt hat, also Patrick, du kannst singen, was du willst, ich kaufe dir alles ab. Das ist einfach nur mega, was du da machst, ja. Und das war so, und er so mega. Genau, also das war so mega. Und das hat mich in dem Moment extrem, das war eine ganz tolle Reaktion, wo ich jetzt nicht durchgedreht bin, aber schon, das war, wo ich so dachte, ey, das, was du machst, ist cool, behaupte ich jetzt mal, das passt alles. Obwohl man natürlich dazu sagen muss, umso länger du dabei bist, ich meine, das weiß man im Vorfeld vielleicht auch, ich bin da ja jetzt auch nicht ganz blauäugig dran gegangen, du merkst halt schon, irgendwann bist du dir nicht mehr sicher, ob die Jury wirklich das, was sie dir jetzt gerade sagt, nicht vielleicht über den Knopf übers Ohr gerade auch gesagt bekommt oder ob das jetzt wirklich die offene Meinung ist, ist jetzt auch nicht schlimm. Also das ist ja das Format, das muss man halt wissen. Aber deswegen war ich froh, einfach mit Ende 20 dort zu sein, um das einfach auch besser einschätzen zu können. Also wenn ich überlege, da waren echt wirklich 18-, 19-Jährige, die glauben ja wirklich, die sind die allergrößten, wenn sie jetzt eine Runde weiterkommen. Mhm. Und das ist, das fand ich sehr positiv.
Aber wie abhängig wärst du gewesen? Mal angenommen, also brauche nicht drüber reden, Dieter Bohlen hätte ich bestimmt nicht verrissen, hat einer seiner üblichen Sprüche gemacht. Aber stell mal vor, Dieter Bohlen hättest du dir gesagt, jo, du machst das ganz gut, aber das langt nicht für Erfolg, so in dem Sinne. Ich kann nicht auf Norddeutsch, aber so wirklich auf nett, aber sorry, aber die Stimme langt nicht, dass du damit Geld verdienst. Hätte ich das damals irgendwie mitgenommen oder hättest du gesagt, okay, ja gut, da ist ein erfahrener Mann, dann lasse ich es vielleicht wirklich sein, überdenk das Ganze?
Ja, ich glaube, das ist am Ende des Tages eine Mischung gewesen, weil ich glaube schon, dass du erstmal, wenn jemand dir das sagt, also es ist ja jetzt auch völlig egal, ob das Dieter Bohlen sagt oder ob das meine Frau sagt oder ob das mein Kumpel sagt.
Na ja, gut,
also,
aber es ist ja schon einer, der das Musikgeschäft kennt, drücken wir so.
Genau, hast du schon recht. Darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Natürlich ist es schon so, wenn jemand aus der Branche dann auch sagt, hey, ich glaube nicht, dass das reicht, macht man sich vielleicht in dem Moment schon erstmal kurz Gedanken. Ich glaube schon, dass das auch irgendwie normal ist. Ja, weil immer zu sagen, mir ist alles egal, ich bin Menderes und mich juckt das alles nicht.
Obwohl, ist auch ein Konzept.
Also, ja, absolut, ist ein Konzept. Aber ich bin da, für mich hat das auch was ein bisschen mit Empathie zu tun, beziehungsweise mit Intelligenz, sowas aufzusaugen und zu überlegen, was man draus macht. Aber es hätte mich definitiv nicht davon abgehalten, weiter Musik zu machen. Also von daher macht deswegen, ich bin ja jetzt immer noch dabei. Also wenn man überlegt, wie man dann rausfliegt und so, wie schnell das dann noch alles geht, das ist, glaube ich, der härtere Schlag dann am Ende des Tages, als jetzt so eine Kritik, die vielleicht kommen könnte, glaube ich.
Wie ist denn eigentlich, jetzt sind wir wieder bei Gossip und In-Touch-Themen, aber ihr fliegt dann nach Dubai, Business Class oder wie läuft das? Oder?
Nee, wir fliegen also mit ganz normal mit
Flixbus oder? Flixbus.
Genau, mit dem Flybus. Nein.
Mit dem Flybus, genau.
Wir haben mit Fly Emirates geflogen, also es war schon ganz, ganz nice und also es ist schon alles extrem cool gemanagt. Das muss man schon echt mal sagen. Also bist da, Business Class war es jetzt nicht. Es gab nur die diese goldene CD hatten. Es waren ja zwei Stück in dieser Staffel. Die haben, die dann mitgeflogen sind, die sind Business Class geflogen. Das war ja so das Geschenk.
Ich grätsche jetzt mal rein. Gibt es da irgendwie Neid? So, komm, ey, Business Class und wir hier nur hinten oder was? Nee, oder gar
überhaupt nicht. Also wenn man überlegt, ich bin vorher noch nie mit Fly Emirates geflogen und du kommst rein und setzt dich hin und kriegst erstmal ein Handtuch, damit du deine Hände sauber machst und dann kriegst du das
Hattest du die vorher nicht sauber, oder?
Das ist jetzt die Frage, pass mal vor. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Vielleicht hast du ein Handtuch bekommen. Deshalb frage ich, sorry.
Nee, ich habe schon rumgeguckt, das hatte jeder. Nein. Okay. Ob ich mir die Hände gewaschen habe zu der Zeit, weiß ich nicht. Nein, Spaß. Das war halt schon, war schon High Class, war schon cool, aber Neid überhaupt nicht. Ich glaube eher, dass die zwei, die in der Business Class waren, die haben sich erstmal gefreut und nach 3 Stunden Flug haben sie sich wahrscheinlich allein gefühlt, glaube ich, weil es war nämlich viel cooler, mit allen anderen in der normalen Klasse zu sitzen, die ja schon cool genug war, um dann einfach auch ein bisschen Spaß zu haben, weil die anderen beiden, habe ich dann irgendwie gehört, haben auch nur geschlafen oder so und wir haben alles, nur nicht geschlafen.
Hey, verstehe. Und dann, ich will weiter drauf hinaus.
Ja,
ich reite drauf rum. Und dann Dubai, Hotel, Einzelzimmer oder?
Nee, Doppelzimmer.
Und da nicht irgendwie so ein bisschen, gucken, gegen wen habe ich eine Chance, gegen wen nicht und Oder war das einfach eine Gruppe und wir suchen alle unser Glück und wir gucken, was dabei rauskommt?
Also im ersten Moment ist es, also kommt es noch gar nicht so hoch, weil ja erstmal das unglaublich viele Eindrücke sind und so weiter. Du kommst erstmal an und da kommst in so ein Zwischenhotel und dann hieß es, wir waren ja mitten in der Nacht dann in so einem Zwischenhotel, dann hieß es, okay, morgen früh kommt der Bus, holt uns ab und fährt uns zum richtigen Hotel. Da warten die Kameras, weil der Moment, wenn wir das richtige Hotel sehen, muss live so festgehalten werden. Also dieser Wow-Effekt sollte schon auch live dann gefilmt werden. Auch da muss ich sagen, war das alles noch extrem entspannt und alles halt wirklich ein Wow-Effekt, wenn man, wo man da ist. Also man dachte sich so, alter Schwede, wo bin ich hier eigentlich? Ja? Und es ging dann eigentlich los, wo wir dann am nächsten Tag, dann in, wo wir in unser Hotel kamen, haben unsere Zimmer bezogen, dann hieß es, jetzt geht's zu den Coaches, ein bisschen Gesangssachen durchgehen. Und dann geht's so langsam los, wo dann die Anspannung halt auch steigt, wo man dann auch schaut, welchen Song haben die bekommen? Oh krass, die eine ist mit der in der Gruppe. Und da wurde es schon so, wo man schon gemerkt hat, okay, die Spannung steigt jetzt, die Anspannung steigt, weil man ja auch noch nicht so genau weiß, in welche Richtung das Ganze geht. Und dann geht es halt Schlag auf Schlag. Ja, dann ist halt nochmal ein Briefing hier, es ist kein Urlaub, hier ist nur Vollgas angesagt und so weiter. Ist alles sehr, sehr getaktet. Und was eigentlich am schlimmsten ist bei der ganzen Geschichte, wenn man da mitfliegt in so einen Auslandsrecall, ist, wenn du rausfliegst, wirst du sofort, wenn das sozusagen abgedreht ist, in ein anderes Hotel gebracht. Also du bist da nicht mehr bei, das ist halt schon krass. Du wirst aussortiert, du kommst in dieses Hotel, wo du zuerst warst, wo du angereist bist, was in der Nähe des Flughafens war und morgens der erste Flug, das ist um 6 Uhr oder was weiß ich, 6.30 Uhr, bei dem Flieger geht es sofort auch nach Hause. Das ist alles gemanagt, du kommst an, du kriegst gesagt, wann dein Zug fährt, dein Zugticket kriegst du per Mail, es ist alles safe und du kommst dann normal nach Hause. Das ist das eine, was wirklich auch krass ist. Also der Moment ist es direkt vorbei. Genau, jetzt muss ich überlegen, was war eigentlich noch verrückt? Genau, das wollte ich sagen. Es geht um den Schlafmangel. Also du bist halt immer, du stehst halt immer unter Druck. Ja, das ist das Einzige, muss ich sagen, was ich am Ende des Tages vielleicht unterschätzt habe, beziehungsweise ja auch nicht wusste, was auf einen zukommt. Der Rest, dass da irgendwie Intrigen, der eine mag den nicht und so, das ist, war mir eh alles egal, aber ich muss sagen, dass dieser Schlafmangel, dieses, du hast wirklich, es gab ein Filmteam, was aber, den ganzen,
ja. Aber entschuldige, ich gehe jetzt wieder rein, ich bin der große Unterbrecher, aber wieso Schlafmangel?
Also genau, du hast halt ein Filmteam, was den ganzen Tag eigentlich filmt. Das heißt, du hast ganz viele O-Töne und musst immer wieder präsent sein.
Und du musst präsent sein.
Also du musst präsent sein.
Es gibt da keine Off-Zeiten, dass du sagst, Alter, ich will jetzt mal 2 Stunden an den Strand oder ich will in Dubai mal was angucken. Das geht nicht.
Das geht nicht. Sagen wir es mal so, du kannst natürlich sagen, also du bist schon dein eigener Herr. Du kannst sagen, ich will jetzt mal ins Zimmer, ich bin müde, ich lege mich hin. Aber es war halt schon immer nett anzuschauen, wenn dann bei der nächsten Entscheidung ganz, ganz zufälligerweise genau diese Leute auch rausgeflogen sind. Ja. also ich meine, klar, die Sendung, man muss überlegen, die sitzen vor dir und sagen dir auch beim Briefing, bevor es losgeht, ihr entscheidet, ob es eine gute Staffel wird oder eine schlechte wird. Das heißt, seid präsent, zeigt euch, versteckt euch nicht, weil wir brauchen niemanden, der sich versteckt. Weil für die Sendung, also brauchen wir Leute, die sich auch in die Kamera vielleicht ein bisschen drängen. Ich nenne es als Beispiel, ohne das abwerten zu nennen, der Alfonso, der die Staffel gewonnen hat, war ja der sich vom ersten Moment an bis zum letzten Moment sowas von in die Kamera gedrängt hat. Immer, egal wo. Und das war ja auch, seine Idee.
Das ist ja okay.
Und dann hat das auch, was auf der Ebene so angeht, dann auch verdient gewonnen, weil er das einfach wirklich beherrscht hat, die Leute vor der Kamera zu entertainen. Aber dieser Schlafmangel, dieses Filmteam, was tagsüber gefilmt hat, wurde dann abends irgendwann abgelöst. Und bei der Ablösung war es dann so, dass ein anderes Filmteam dann über die Nacht sozusagen gefilmt hat. Irgendwann war dann auch mal Schluss, meistens um 2 Uhr, 3 Uhr nachts oder sonst was. Dann bist du ins Bett und morgens 6, 7, 8 Uhr ging der ganze Spaß wieder los. Also wenn du so dauerhaft immer nur mit 3, 4 Stunden Schlaf auskommen musst und das halt nicht nur ein Tag oder zwei, sondern in dem Fall wirklich auch 7, 8, 9 Tage, das wurde halt echt eklig, so muss man sagen.
Das glaube ich gerne, gerade wenn man Höchstleistung bringen muss, dann wirklich.
Ja, aber
ich würde es jetzt gerne mal positiv sehen. Jetzt immer positiv. Ich will gar nicht von den Neidern hören, aber hast du irgendwie, dass du sagst, ey, ich habe da Leute kennengelernt, mit denen bin ich jetzt noch bekannt oder sind jetzt sogar noch Freunde von mir?
Ja, auf jeden Fall. Die ganze DSDS-Zeit war am Ende des Tages eine total positive Erfahrung. Also das
Ich meine, hast du Bekannte dort, also wie du da kennengelernt hast?
Genau, der Alex Janke, der Zweiter geworden ist, mit dem habe ich zum Beispiel immer noch sehr viel Kontakt und das fand ich halt sehr schön. Maria Foscagna, die jetzt ja auch in der Schlagerbranche sehr bekannt ist. Die Maria war ja auch dabei, ein ganz toller Herzensmensch. Also jetzt lange keinen Kontakt in letzter Zeit gehabt, weil sie auch viel unterwegs ist und so. Aber ich versuche das schon zu pflegen, weil mir das schon wichtig ist, obwohl ich sagen muss, jetzt war einfach auch viel zu viel im Kopf und so weiter. Giuseppe Riccio war jemand, der nicht in die Motto-Shows kam, mit dem ich auch noch relativ viel Kontakt hatte. Also man hat schon so den einen oder anderen, wo ich sage, hey, danach hat sich das einfach auch noch gehalten. Ja, und das fand ich eigentlich so besonders. Das ist echt noch, ich meine, man muss immer dazu sagen, dieser Druck in ganz kurzer Zeit, hast du ein unglaubliches Vertrauen zu allen Leuten, die drumherum sind, ja, weil du leidest ja sogar richtig mit, wenn jemand gehen muss, den du gerade richtig lieb gewonnen hast. Und mit diesem Stressfaktor.
Das ist ja deine Chance, oder?
So sieht's, ja. Natürlich, das ist deine Chance. Es ist immer so die Frage, du hast die Kategorie, die Leute, die da hingehen und sagen, naiv, ich gehe hier meinen Weg und will das Ding gewinnen. Und du hast vielleicht die Leute, die doch auch ein bisschen Herz haben. Und ja, ich würde behaupten, das war bei mir auch so der Fall, dass ich schon auch gelitten habe, wenn da jemand raus ist, den du irgendwie gern hattest. Also ich werde es nicht mehr vergessen. Wir hatten unsere Zimmer, der Olli, das war so der, so ein bisschen ein kleiner Freak, der so mit Schminke und irgendwelchen getrockneten Maden dann gegessen und gesungen hat und so. Der konnte eigentlich ganz gut singen, auf eine gewisse Art, hat aber da so ein bisschen so eine Show draus gemacht. Mhm. Und der war mein Zimmernachbar und ist in der ersten Show direkt raus. Das heißt, ich hatte ab dann ein Einzelzimmer, was erstmal ganz nett war, weil ich so dachte, ach cool, dann kannst du wirklich mal abends, wenn du ins Bett gehst, geht dir keiner mehr auf den Sack. Aber irgendwann ist auch irgendwie doof, ja, wenn du dann immer nur alleine im Zimmer warst. Mhm. Und so Leute gewinnst du halt extrem schnell und liebst du halt irgendwie gefühlt. Und das war halt schon schön und traurig zugleich.
Die Frage, die sich ja jetzt stellt, wenn man das Ganze mal Revue passieren lässt, ist, klar, die DSDS-Zeit hat ja persönlich was gebracht, war eine Erfahrung. Mhm. Klar. Hat es lebendig irgendetwas gebracht?
Genau, also das war ja die da auch eine Grundidee, wenn ich vielleicht jetzt nicht in die Monty-Shows komme oder sonst was, würde es definitiv im Idealfall auch der Band was bringen und das hat es natürlich, weil der Bekanntheitsgrad relativ schnell natürlich gewachsen ist, in dem Fall jetzt zu meiner Person und dann ja der Bezug direkt auch zu lebendig. Also ich glaube schon, dass das besonders pressetechnisch auch uns viel nach vorne gebracht hat. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr schön, dass dann halt natürlich die Lokalpressen viel davon berichtet haben und immer wieder den Bezug dann auch gesucht haben. Und ich sage mal, auf jeden Fall hat es was gebracht. Wie viel kann man natürlich nicht in einem Prozentsatz jetzt ausdrücken. Es hat aber im Endeffekt nur positive Sachen gebracht. Und das ist das, was man am Ende des Tages dann noch zählt.
Zwei Anschlussfragen. Die erste wäre, hast du dort auch Verbindungen, Connections, Vitamin B, was auch immer, geknüpft, die dir jetzt in deiner oder in eurer Karriere euch irgendwas bringen? Und zweite Frage wäre, hättest du das ganze Ding gewonnen, hätte ja auch sein können, ich meine, du bist ein talentierter Musiker, hättest du das Ding gewonnen, hätte es lebendig dann überhaupt noch gegeben?
Also die letzte Frage beantworte ich direkt. Das ist die spannendste Frage. Ich kann es dir, also ich glaube schon, dass es lebendig irgendwie vielleicht sogar noch gegeben hätte. Ich weiß es aber auch nicht, wenn ich ehrlich bin, weil die Verträge ja wahrscheinlich dann noch so gelaufen wären, dass ich mein eigenes Ding dann erstmal gemacht hätte mit einer Produktion und so weiter. Ich muss aber einfach offen und ehrlich zugeben, ich habe echt einfach keine Sekunde darüber nachgedacht. Das ist vielleicht ein bisschen naiv in dem Moment. Das ist die einzige naive Ader vielleicht. Aber ich dachte mir so, ähnlich wie bei lebendig, ich plane jetzt nicht so weit, weil ich einfach keine Ahnung habe, was kommt. Und ich mich eigentlich auch nicht als Gewinner solch einer Sendung gesehen habe, weil irgendwie verheiratet und schon Ende 20 und so. Ich glaube, in der Vermarktung hatte ich so das Gefühl, kann es sein, dass es für die Sendung vielleicht bis ganz zum Ende gar nicht reicht. Und es hat im Endeffekt sich bewahrheitet. Das war deine erste Frage. Ich hatte es schon gerade wieder vergessen.
Lass mal die erste Frage weg. Das ist, ob du da Verbindung getroffen hast. Aber was mich an der zweiten Antwort viel mehr interessiert, ist wäre ja auch ein Stück weit schade gewesen, ne? Weil lebendig ist eine Band, die jetzt irgendwie organisch gewachsen ist. Und so gesehen kann man es ein Stück, finde ich, ist meine Meinung jetzt persönlich ein bisschen als Glück auslegen, dass du das Ding nicht gewonnen hättest. Denn in aller Regel kann immer anders laufen, aber in aller Regel läuft es ja so bei den meisten Gewinnern. Du hättest wahrscheinlich ein Album rausgebracht, vielleicht auch zwei Alben, die super erfolgreich wären. Du hättest vielleicht jetzt mal ein oder zwei Nullen mehr auf dem Bankkonto als jetzt. Aber oftmals war es dann das dann auch mit der Karriere. Aber so hast du wirklich, finde ich persönlich, die Gelegenheit, dein eigenes Ding mit einer Band aufzuziehen. Ihr könnt organisch wachsen. Es ist wahrscheinlich hier und da schwerer. Aber das, was da hinten herauskommt, hat eine größere, denke ich, Nachhaltigkeit als so ein gepushter, ich habe DSDS gewonnen, ich bekomme jetzt eine CD auf den Leib geschrieben und gehe jetzt einmal meinetwegen Platz 1, als es jetzt ist. Ne? Also denke ich zumindest.
Ja, kann ich im Endeffekt auch bestätigen, dass es dann doch auf jeden Fall eine Glücksgeschichte ist, weil ja, lebendig auch im Endeffekt mein Baby ist. Ja, also von daher bin ich sehr, sehr glücklich, also dann jetzt im Nachgang ist man drüber glücklich und diesen Erfahrungsschatz oder diesen Erfahrungswert einfach mal mitzunehmen, genau, das mal zu machen. Genau, weil ja viele Leute immer sagen, Castingshow und das hier, das kannst du doch nicht machen und es ist doch alles nur abgekartetes Spiel. Ja, an sich alles okay. Es gibt viele negative Beispiele, es gibt viele positive Beispiele. Wenn man das nutzt, um vielleicht Grenzen kennenzulernen, vielleicht auch mal so ein bisschen zu schauen, wie weit bin ich und so weiter und so fort und vielleicht auch seinen Bekanntheitsgrad damit ein bisschen zu steigern, dann kann man sowas definitiv machen, weil klar, du hast 5 Minuten Auftritt bei deinem ersten Casting und dann kannst du, weißt du gar nicht mehr, dein Facebook-Account bricht auseinander so ungefähr, ja. Also das ist halt schon auch eine Sache, wo du relativ schnell einen Bekanntheitsgrad einfach gewinnen kannst. Aber ich sehe es genauso, wie du sagst, ich bin sehr glücklich darüber, dass alles so ist, wie es jetzt gerade ist.
Ja. Bekanntheitsgrad ist für mich so ein bisschen Stichwort.
Ja.
Ganz komplett so ein bisschen off-topic. Du sagst, du hast Familie, du hast Kinder. Mhm. Okay, ein Sohn muss gar nicht weiter erzählen, das soll jetzt nicht das Thema sein. Wie alt ist dein Sohn, wenn ich fragen darf?
Der ist 6 geworden jetzt.
6, okay. Meine Tochter ist 5. Mhm. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, ich stehe auf einer Bühne und meine Tochter sieht mich, wenn sie im Publikum steht. Gibt es da irgendwie eine Reaktion von deinem Sohn? Also, oder war der schon mit dabei? Ich denke mal schon, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ja. Die Reaktion ist eigentlich immer sehr spannend und auch kurz erklärt. Am Anfang ist das Besonderste überhaupt. Also der war dann immer so, wow, ja, also das war ein Wow-Effekt auch wieder mal für ihn. Und jetzt ist es wirklich so, es interessiert ihn einfach nicht die Bohne, ja. Ob ich da oben auf der Bühne rumhampel und irgendwas singe, es interessiert ihn nicht. Das Einzige, was er dann immer noch sagt, ist, er fragt mich manchmal, spielt ihr noch dran, kommt noch 360 Grad oder wie viele Songs spielst du noch? Das fragt er mich dann gerne mal auch in einer Pause oder so. Aber sonst ist es eher so, dass er da rumrennt und seinen Spaß hat, aber nicht in Bezug auf die Musik.
Aber da erden einen Kinder dann, das ist ja fantastisch, oder?
Ja, das ist total schön, weil das ist so unbekümmert natürlich auf eine gewisse Art, weil das für ihn so normal ist, auch einfach hinter die Bühne zu gehen. Da gab es so eine Sache, die vergesse ich auch nicht so schnell. Da haben wir auf einer größeren Bühne gespielt und mein Sohn kam dann so zu mir und hatte irgendwie in dem Moment auch so eine Freundin, mit der er da gespielt hat und sagte dann so, ja, komm mit. Und da hatte dann die Mama gesagt, nee, da kannst du nicht mit. Also von dem Mädchen. Und Ole kam dann zu mir und sagte, Papa, warum kann das Mädchen denn nicht mit? Und dann musste ich ihm dann erklären, dass das halt ja ein Backstage-Bereich ist. Also da steht ja auch ein Security und da darf auch nicht jeder hin. Und es war für ihn so, hä? Aber ich darf doch auch hin. Und das fand ich so sehr schön und natürlich auch sehr wieder so klassisch bodenständig, hey, der denkt halt, halt wie ein Kind.
Das ist eine schöne Sache. Da können lebendig 10 Nummer 1 Alben in Folge haben. Ihr füllt 10-mal das Olympiastadion. Ja. Und dein Sohn würde trotzdem sagen, nach dem zweiten Lied, kann ich jetzt in die Spielecke bitte?
Ja, genau. So, genau das wäre mein Sohn. Also er ist sehr extrovertiert. Also
ich glaube, jedes ist Kind, Entschuldigung.
Ja, sorry. Wahrscheinlich jedes Kind, da hast du recht.
Nein,
ja.
Dein Kind ist ganz besonders natürlich, aber das natürlich wie jedes Kind. Aber Kinder erden einen dann, wenn ich das mal ganz persönlich auch sagen darf.
Das ist schön. Das stimmt. Ja. Sehr schön, ja.
Patrick, wir sind jetzt schon noch. Wir haben jetzt schon fast eine Stunde 15 gesprochen. Krass. Wir wollen kurzweilig. Ja die Zeit sehr, sehr kurzweilig mit dir. Ist ja auch für uns. Jetzt ist unser zweites Interview nach der Sarah Schiffer auch eine ganz interessante Erfahrung. Wir wollen dann zum Abschluss habe ich noch so ein paar Stichworte mir aufgeschrieben. Vielleicht kannst du einfach die Sätze vervollständigen oder so 2-3 Sätze dazu sagen. Mhm. Ich fange einfach mal an. Lebendig ist für mich
das schönste Projekt, was ich seit langem gemacht habe. Oder was ich seit langem mache, sozusagen. Ein Lebensprojekt, ein Herzensprojekt.
Sind auch jetzt auch gerade nach dem Gespräch super gespannt, wo es mir. Weil ihr habt ja schon, und das habe ich persönlich, bevor ich jetzt zum zweiten Satz komme, was ich gemerkt habe, ist, auch wenn ihr jetzt noch nicht so super bekannt seid, ihr kommt einfach an. Es ist ja manchmal dieses Phänomen, man ist auf einer Party zum Beispiel, kennst du wahrscheinlich auch. Du hörst Musik, du hörst irgendein Lied, was du noch nie gehört hast. Du kennst die Band nicht, du willst vielleicht auch gar nicht unbedingt wissen, was ist das für eine Band? Du sagst einfach, das ist ein geiler Song, das kommt bei mir an. Und das ist so ein bisschen bei euch so, ne? Irgendwie. Also ja, für mich.
Also das ist ja das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Das ist irgendwie auch ein schönes Phänomen, dass man, wir haben bei Facebook eine Fangruppe, also einen Fanclub mit über 400 Mitgliedern, die alle extrem aktiv die Radiosender immer wieder belästigen und auf die Konzerte kommen. Die haben T-Shirts an und feiern das auch irgendwie, obwohl wir so die Local Heroes sind. Ja, finde ich das immer wieder ganz, ist das einfach faszinierend, wenn wir im Norden spielen, oben St. Peter-Ording und so weiter. Das ist einfach unglaublich, wo die Leute herkommen und sagen, ich bin jetzt hier, ich habe Bock auf lebendig.
Ja,
und dann
genau
das ist so. Und man denkt sich so, krass, also schön. Manchmal frage ich mich echt, warum, aber dann ist mir das Warum auch wieder völlig egal, weil genau davon lebt dieses Projekt, dass die Leute einfach irgendwie sich angesteckt fühlen und das ist einfach mega, mega schön.
Wahnsinn. Ne? Deswegen direkt, in 10 Jahren sehe ich mich oder sehe ich uns?
In 10 Jahren sehe ich uns hoffentlich noch auf ganz, ganz vielen Bühnen in Deutschland und von mir aus auch Schweiz und Österreich oder sonst wo.
Sogar in der Schweiz und Österreich.
Und das hoffentlich noch genauso lebendig und so glücklich wie jetzt.
Auf unserem Album hätte ich gern als Feature-Gast
Johannes Oerding.
Achso. Johannes Oerding, okay. Sofort. Wieso? Wieso Johannes Oerding?
Ah, das ist für mich im deutschsprachigen Bereich noch 10-mal geiler als Xavier Naidoo und wie sie alle heißen. Das ist einfach, das ist der geilste Musiker einfach. Ich bin so ein Fan von Johannes Oerding. Ich finde seine Songs super, seine Stimme, egal ob der das akustisch macht, Vollgas macht, wenn man den mal live gesehen hat, den könnte ich sofort. Das ist lebendig. Also das sehe ich, sehe diese Band, ich sehe uns, ich finde da so viele, sind auch viele Parallelen einfach da.
Mit einem Namen wie Max Mutzke werfe ich jetzt mal ein, ganz persönlich.
Ja, auf jeden Fall ein mega cooler Künstler, ja. Also Max Mutzke habe ich mal in Frankfurt live gehört. Okay. Auch viele, viele Jahre her, nach diesem ganzen Erfolg dann nach Raab und so weiter und so fort. Ja. Das war ein richtig, richtig cooles Konzert. Und man hat einfach mal gemerkt, was er stimmlich eigentlich drauf hat. Weil man das ja, finde ich, am Anfang seinen Songs auch gar nicht gehört hat. Nur, wenn ich jetzt mir einen ausruhen könnte, wäre es auf jeden Fall Johannes Oerding.
Legitim. Ich werf's jetzt mal aus ganz egoistischen Gründen ein.
Es ist schon, habe ich schon, den Wink habe ich verstanden. Nein, ist gut. Also ich finde, das ist ja gerade das Spannende. Wir können wahrscheinlich jetzt noch stundenlang reden und wir könnten so viele Künstler raussuchen und können sagen, oh, der ist super, Gregor Meile, das ist einer, der hat mich eigentlich richtig zur Musik dann gebracht nochmal, ja. So, das sind so viele Künstler, die da irgendwie überall mitmischen, die man manchmal gar nicht so kennt, weil ohne dieses Tauschkonzert würde heutzutage immer noch kein Mensch Gregor Meile kennen und der war genauso wie er jetzt ist, war er auch da, wo ihn keiner kannte. Also so unglaublich. Oder auch Sascha, ja, ich könnte da jetzt 100 Namen nennen, ja.
Sascha wirklich. Ein bisschen unterschätzt auch manchmal.
Komplett also, unterschätzter Musiker.
Ist der Pop-Richtung so ein bisschen gekommen und so ein bisschen ganz seicht, aber ganz tolle Stimme, muss ich zustimmen, ja.
Könntest du auch mal einen Künstler aus einem komplett anderen Genre auf einem Album vorstellen? Zum Beispiel, jetzt nur ein Beispiel, hat ja mal, weiß nicht, ob du es weißt, wahrscheinlich schon, Xavier Naidoo hat ja mal zusammen ein Album mit Kool Savage gemacht, zum Beispiel. Wäre sowas, also komplett ein anderes Genre, was aber jetzt zum Beispiel in den USA gang und gäbe ist, dass Pop, auf jedem Pop-Album in den USA ist ein Hip-Hop-Künstler drauf, eigentlich geht gar nicht anders. Wäre sowas auch möglich?
Ja, das Schöne ist, dass wir auf unserem Album die Nummer 360 Grad,
ja, unsere erste
Single, ist ja sogar ein Rap-Teil mit dabei. Also von richtig, daher ist schon, genau, ist so, wäre so direkt Sido war so meine Idee. Ich könnte mir auch vorstellen, Sido würde ich mega cool finden. Habe ich die neue Nummer auch schon jetzt gehört mit Oerding zusammen. Also auch irgendwie wieder was ganz Cooles. was sie jetzt da rausgebracht haben. Ich finde Bosshaus zum Beispiel auch mega cool, wenn man mal so eine geile Country-Nummer macht und das mit einem richtig schönen Shepard. Also da gibt es schon viel, das ist ja gerade das Coole wieder an der Musik. Ja, das Thema, glaube ich, hatte die Basare ja auch schon, dass halt die Mischung manchmal das ist, was es so besonders macht. Ja, weil wir sprechen alle die gleiche Sprache, ja, wenn es um Musik geht. Der eine kann das, der andere kann das. Und jetzt von mir aus auch Roland Kaiser, Maite Kelly, kommt her. Ja, also ich habe nichts dagegen. Das sind alles Sachen, die ich halt echt cool finde, besonders bei der Musik, ja.
Wir sind ein Schlager-Podcast, auch wenn Schlager natürlich auch Pop inzwischen ist, das sagen wir immer wieder. Aber Helene Fischer finde ich...
Helene Fischer finde ich unglaublich krass im positiven Sinne, weil ich letztens ein Bild gesehen habe, wie die vor 5 Jahren ausgesehen hat. Erstmal optisch, was sie eigentlich für eine Entwicklung gemacht hat. Sie ist da einfach nur eine Maschine geworden. Und zweitens, wie die eigentlich diese Schlager-Szene revolutioniert hat. Für mich ist das so ein bisschen Steve Jobs von Apple ist Helene Fischer in der Musikbranche. Weil ich finde, der hat es geschafft, diese Elemente, ob es jetzt Tanzen ist oder sonst was, halt so einzubauen in einer Art und Weise, das ist schon krass. Also Helene Fischer muss man, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich glaube, das ist so der Klassiker, ja.
Ja, ich glaube, egal ob man sie liebt oder hasst, was auf jeden Fall ihr Verdienst ist, sie hat den Schlager einfach in den Pop gebracht.
Ja, sie hat es revolutioniert, ist einfach so. Das genau. Ist, ich glaube, sie ist der Kopf, muss man einfach sagen. Mhm. Und das hat sie, also ich finde, Helene Fischer ist einfach ein Phänomen, was das angeht, weil sie hat ja musikalisch erst einmal stimmlich und so weiter nicht was Neues auf die Welt gebracht, sondern sie hat es aber geschafft, wirklich das zu vereinen. Ja. Und
auch Grenzen zu öffnen, auch also wenn wir jetzt über den Schlager reden, einfach was die Zielgruppe angeht. Ich meine, als ich noch jung war, das ist irgendwie 18. Jahrhundert gewesen ungefähr, wenn da einer gesagt hätte in der Schule, er hört Schlager, ja, es wäre keine schöne Kindheit für ihn geworden. Ich sage das jetzt nicht schön, aber es ist einfach so damals gewesen. Und wenn du heutzutage guckst, was bei Helene Fischer Konzerten los ist, da geht die 15-Jährige, da geht die 50-Jährige, da geht die 500-Jährige nicht, nein, aber die 80-Jährige hin. Und egal, ob man die Musik mag oder nicht, aber das ist einfach auch eine Leistung. Und das finde ich auch eine schöne Sache, ein schönes Zeichen auch, ne?
Ja, ein super Zeichen. Also von daher kann man nur den Hut ziehen vor solchen Künstlern. Aber auch da bin ich mir sicher, so viel Glück, wie da wieder dabei war, das ist einfach so krass. Ja. Das ist immer, also es klingt immer, diese Geschichten klingen ja immer so, als wirklich wie so ein Kinderbuch, ja, das ist immer so ein tolles Happy End. Ist. Und ach, es ist alles so schön. Ich will nicht wissen, über welche Leichen sie gehen musste, jetzt mal so dahingestellt ist und mal so gesagt, um da wirklich auch hinzukommen und so viel Glück dann auch zu haben. Aber ja. Sie hat es auf jeden Fall gepackt. Das Glück ist wirklich das Richtige.
Es ist ja, ich meine, Sänger ist auch dann im Endeffekt ein Beruf wie jeder andere. Sprich, es gibt Millionen von Sänger, es schaffen so ein paar. Es gibt Millionen von IT-Spezialisten und was auch immer. Nur ein paar werden zu einem Steve Jobs und das gibt es in vielen anderen Berufen auch. Es ist einfach natürlich das entscheidende Quäntchen Glück hinten raus. Ja. Wollen wir so langsam zum Ende kommen, aber trotzdem wollen wir noch ganz kurz, und die Zeit ging jetzt so schnell vorbei, das ist Wahnsinn, Patrick. Wann kommt euer nächstes Album?
Also geplant ist jetzt erstmal, dass die eine oder andere Single kommt.
Wann kommt jetzt, die nächste Single?
Genau, die nächste Single wird im November kommen. Wir haben jetzt noch kein festes Datum festgelegt, weil wir auch noch den Videodreh und so weiter mitplanen. Mhm. Und alle Infos kriegt man natürlich dann über alle Kanäle, in dem Fall Homepage, Facebook, Insta, was halt heutzutage alles gibt.
Genau, Titel, habt ihr schon irgendwas?
Genau, es entscheidet sich zwischen zweien im Moment. Das eine ist, der eine Song heißt Wenn wir alt sind, das wird man mal schauen, ist auf jeden Fall eine coole Nummer, und der andere heißt Zusammen. Wir produzieren sie beide und entscheiden dann jetzt demnächst, welcher es wird.
Hast du einen Favoriten? Du ganz persönlich, ich weiß, ihr entscheidet das in der Gruppe und so, aber jetzt mal abgesehen von der Gruppenentscheidung, Demokratie, alles gut. Hast du einen Favoriten?
Ich habe auf jeden Fall einen Favoriten.
Sag's uns.
Genau, ich habe von denen, der Favorit ist, Wenn wir alt sind. Mhm. Genau, das ist mein Favorit. Ich muss aber sagen, es gibt, also das ist das Schöne, wir haben gerade ganz viele Songs so am Start und werden jetzt einfach mal gucken, was so passiert. Produzieren die mal so ein bisschen aus und schauen dann, hey, das ist er oder das ist er nicht. Aber ich glaube, wenn wir alt sind, das ist eine richtig, es ist schön, es passt auch, es klingt jetzt so, als ob wir voll alt sind und hier oder beziehungsweise sehr jung sind, aber es ist so eine schöne Mischung, weil der Text, es geht nicht nur darum zu sagen, wie wird das alles im Leben am Ende mal sein, wenn wir alt sind oder so. Es ist trotzdem was sehr Positives und wenn wir uns denn mögen, wie ist es mit Freunden, wie ist es mit Familie, positiv wie negativ, wie wird es sein, wenn wir alt sind? Und das wird cool.
Wie hört sich das, das nächste Album kommt dann wahrscheinlich im nächsten Jahr, nehme ich an, einfach, ne?
Genau, also ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich überlege, wie viel Zeug jetzt sozusagen bereit liegt, um es zu produzieren, könnte man definitiv im neuen Jahr ein Album bringen. Das wird auch mit Sicherheit so sein. Dieses Jahr haben wir es ja im April rausgebracht. Mal schauen, wann es diesmal kommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass nächstes Jahr wieder ein lebendiges Album auf den Markt kommt. Genau.
Ganz kurz noch. Hört sich das Album so an wie das erste Album oder... Ja, es ist eine schwere Frage, weil du ja schon gesagt hast, dass das erste Album hundertprozentig lebendig ist. Aber siehst du schon, es ist als Künstler wahrscheinlich immer selber schwierig zu sehen, wenn man so ein bisschen drinsteckt. Man guckt sich jeden Tag im Spiegel an, man sieht nicht, wie man sich verändert, aber andere sehen, du hast ein graues Haar hier, du hast ein graues Haar da. Würdest du, wenn du so mal ganz objektiv von außen auf das zweite Album guckst, siehst du eine Veränderung irgendwie im Stil, ohne dass es das lebendig Prädikat verloren hat?
Naja, ich sag mal so, besser geht ja immer. Also das glaube ich schon, dass wir auf jeden Fall da auch, also wir werden uns soundtechnisch nicht verändern, das brauchen wir uns auch nicht verändern, weil ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Genau das, was wir machen, ist auch der richtige Weg in meinen Augen. Es wird definitiv besser, hoffe ich zumindest. Ich glaube schon, dass wir das ist 100% lebendig, wie du schon sagst, das Prädikat muss es behalten und es wird es auch behalten. Was dann am Ende alles besser wird, kann ich jetzt echt überhaupt noch gar nicht sagen. Ich glaube, dass ich mich stimmlich auch noch einfach versuche weiterzuentwickeln, um da noch ein bisschen was auszuprobieren. Dass die Jungs,
Ben Zucker vielleicht? Oder?
Zum Beispiel wie Ben Zucker zu singen, ja. Nee, eher wie Helene Fischer. Und vielleicht eine Mischung aus Helene Fischer und Ben Zucker. Wir schauen mal aus.
Das ist die Erfolgsgarantie, definitiv.
Genau, dann noch ein bisschen Glück und wir sind berühmt.
Das nee, klappt bestimmt. So klappt's. Das ist das Erfolgskonzept.
Ja. Genau.
Sehr, 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 sehr schön. Ja, es war uns ein wirkliches Vergnügen, Patrick, mal so ein bisschen in dein Leben einzuschnuppern. Ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr viel gelernt. Man hat, glaube ich, gemerkt, wie wichtig dir das Projekt Ben Zucker ist, wie wichtig dir das Projekt lebendig ist und vor allen Dingen, dass du selber noch so ein bisschen baff bist, was für Emotionen oder was für Begeisterung das bei den Leuten da draußen weckt, die das Ganze einfach hören. Ich glaube, das ist sehr gut rübergekommen, dass du als Künstler zwar überzeugt bist von dem, was du machst, klar, aber dass es trotzdem immer noch irgendwie total überraschend ist, dass das auch wirklich... wirklich bei den Leuten ankommt, dass du mit irgendeinem Nerv getroffen hast, der die Leute begeistert, ist, glaube ich, sehr gut rübergekommen. Und wir wollen einfach mal Danke sagen an der Stelle, dass du dir auch die Zeit genommen hast, über lebendig zu sprechen.
Ja, sehr gerne.
Hab noch eine Frage, und zwar, ihr habt ja alle Spitznamen, nur einer nicht bei euch. Also ich habe jetzt, habe ich gelesen, vielleicht ist es auch total falsch, vielleicht schlecht recherchiert. Patrick Paddy Kyle, das müsste ja dann du sein.
Genau.
Christian Chris Schneider, Giuseppe Seppi Kunsolo und Jens Krumbach steht auf eurer Homepage. Was ist mit dem Namen Jens? Warum hat er keinen Spitznamen?
Ja, der hat einfach einen zu kurzen Namen. Das ist der Jens ist immer so ein bisschen unser Herbergsvater. Jemand, der von oben ist, ist ja auch der Älteste bei uns in der Band. Und für uns ist er sehr oft der Dr. Jennewein, weil er einfach so eine Doktorart wie in so einem Film, wenn man so das Gefühl hat, jetzt kommt der Mann mit dem weißen Kittel und dann ist so, das Licht geht an und so ist das manchmal bei Jens, aber es ist eher der Dr. Jennewein, beziehungsweise er hat einfach einen zu kurzen Namen. Ich glaube, da müssten wir mit seinen Eltern nochmal reden, aber sonst hat jeder einen Spitznamen, da hast du recht, ja.
Wer auch, muss ich jetzt mal einfach so sagen, ist jetzt komplett aus dem Konzept, aber Dr. Jennewein, das wäre ja auch eigentlich ein perfekter Name für einen Solokünstler.
Absolut.
Einfach so total crazy, Dr. Jennewein mit seinem Debütalbum, einfach total 50 Musikgenres zusammen und wie ein LSD-Rausch, Dr. Jennewein, das Debütalbum. Vielleicht mit Ben Zucker, genau.
Ja, ich sage auch danke. Also wollte ich auch noch sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Das Schönste eigentlich immer ist, das möchte ich abschließend dazu sagen, wenn du mit zwei Leuten redest und auch wenn man sich jetzt nicht direkt in die Augen schauen kann, man aber trotzdem den Eindruck hat, dass die zwei in dem Fall total interessiert sind, was da so gerade passiert. Und das habt ihr sehr, sehr gut gemacht und es hat mich sehr gefreut und macht mich sehr stolz.
Danke, das war
ich habe ein bisschen Pipi in den Augen für dieses Lob, aber ich gebe das gerne zurück. Ich fand es einfach nur, mal ganz weg von Interview, ich fand es einfach ein nettes Gespräch. Nennen wir es einfach mal so. Und ich hoffe, dass es anderen auch gefällt. Und dafür möchte ich mich einfach bei dir bedanken. War schön.
Sehr schön. Wie gesagt, ich danke auch.
Super.
Und bis bald.
Wir freuen uns auf alles das, was da kommt ab November von Lebendig. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, alle, die gut die Lebendig kennen, werden hinterher sein, werden sich das Ganze auch anhören oder anschauen.
Aber einen Appell habe ich noch.
Ja.
Ich kann sagen, Patrick, wenn du dann irgendwann mal auf Nummer 1 bist,
genau,
mit das 10. Album auf Nummer 1, Ben Zucker ist bei dir im Vorprogramm, vergiss uns nicht.
Nur eins. Das verspreche ich dir.
Haben wir bei Sarah Schiffer vergessen, das einzufordern. Wir müssen es eigentlich bei jedem Künstler einfordern, damit wir dann hinten raus einmal dann, also einer von unseren ganzen Künstlern im Interview wird auf jeden Fall, wir hoffen natürlich, dass du es wirst, aber einer wird auf jeden Fall landen. Also ab jetzt, bei Sarah haben wir die Chance schon verpasst. Weil dich haben wir jetzt.
Also ich habe nichts dagegen, wenn wir irgendwann einfach genau dasselbe einfach nochmal machen und dann vielleicht noch mit einem anderen Erfahrungsschatz. Ja,
wir würden uns freuen. Egal in welche Richtung.
Wir bedanken uns bei dir und wir bedanken uns auch vor allen Dingen bei den Zuhörern, die bis zuletzt dabei waren. Ich hoffe, es war für euch genauso spannend, genauso interessant wie für uns. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen auch vielleicht habt, ich glaube, der Patrick wird auch gerne im Nachgang noch Fragen beantworten, dann natürlich an redaktion@schlagerfieber.de oder auch einfach auf unserer Instagram-Seite schlagerfieber.de oder Schlager und volkstümliche Musik, unsere Facebook-Seite. Lebendig.band ist, glaube ich, euer Instagram-Name. Kann das sein, Patrick? Kannst du vielleicht auch nochmal sagen?
Genau, lebendig-band oder halt facebook.com lebendigmusik beziehungsweise lebendig-musik.de.
Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Kanäle und jedes Feedback ist, glaube ich, willkommen und wir sind beide so, also sowohl die Band Lebendig als auch wir, schlagerfieber.de und Make Schlager Great Again, der Podcast, dass wir da gerne jegliches Feedback annehmen. Wir bedanken uns bei dir, Patrick, nochmal. Wir bedanken uns bei den Zuhörern.
Dankeschön.
Und wünschen allen da draußen eine gute Woche.
Grüße an alle. Ciao, ciao.
Ciao.